Und so klingt der Datenkanal, würde ich sagen.
Ja.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Datenkanals Nummer 61 an der Zahl.
Ach, sehr schön, dass du dir die Zahl dazu lieferst. Hallo auch von meiner Seite.
Und das Gute ist, wir haben, wir sind sozusagen up to date, was die Webseite betrifft.
Oh, cool.
Also
die Tage, wo wir wieder mal rausgeschoben.
Genau, ich habe die Tage wirklich alles, was ich noch sozusagen in der Schublade liegen hatte, mal rausgehauen. Lag auch an dem ungünstigen Umstand, dass ich etwas erkrankt war und da konnte ich mich dann um so eine Sachen kümmern. Ja, das hat mir so ein bisschen Zeit an anderen Fronten verschafft. Ja, und jetzt gibt es also insgesamt 60 Datenkanäle, die man anhören kann, in verschiedenen Variationen,
naja, oder
als Opus, Ogg und MP3.
60 Pakete im Datenkanal.
Ja, ja, genau. Das ist doch eigentlich super.
An der Stelle jetzt einfach von mir die Frage, hast du diese Plus-Sendung, diese Zusatzsendung auch mit hochgeladen?
Was ist denn die Plus-Sendung?
Diese Energie?
Ach so, nee, die habe ich noch nie hochgeladen. Das ist sozusagen noch die Überraschung.
Aha, okay.
Also da ist es einfach so, dass ich würde mir die selber gerne mal anhören. Und daher habe ich sozusagen noch ein bisschen gezögert, die hochzuladen.
Aha, ja.
Also es ist so, für um das Rätsel vielleicht ein bisschen aufzulösen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir sind von jemandem angesprochen worden, der hier auch eine Sendung gemacht hat im OKJ.
Genau, die wurde, glaube ich, im Mai schon ausgestrahlt.
Genau, ob wir die nicht auch bei uns auf dem Datenkanal, also auf unserer Webseite mitstellen können und das quasi dann für die Ewigkeit archiviert ist.
Genau.
Und du hast diese, glaube ich, schon angehört?
Ich habe mir die Sendung schon angehört. Es geht inhaltlich im Prinzip um das Thema Energiewende und ganz konkret, der Herr, der im Prinzip da berichtet, ist fit in dem Sinne in diesen Netzausbau der Energienetze und erläutert da so gewisse Sachen, also sind ziemlich interessante Sachen auch, finde ich, dabei, was sich so in die Richtung bewegt der Netzkapazitäten, also das einerseits, was liefern die Kraftwerke aktuell zum Beispiel, was ist das angestrebte Ziel, da ist nämlich wohl eine Witzigkeit dabei, man nimmt an, dass der Energieverbrauch 2035, glaube ich, noch genauso hoch ist wie 2018, also wie jetzt.
Okay.
Man hat einfach so, zack.
Ja. Also das Internet der Dinge findet nicht statt.
Ja.
So oder die brauchen keinen Strom, die Geräte, das kann ja auch sein.
Es ist irgendwie, das ist eigentlich nicht mal so das große Problem, sondern diese ganze E-Mobilität, also diese ganze Elektroautos, die werden wahrscheinlich massiv die Stromnetze belasten.
Aber ist es denn nicht so, dass in Deutschland die Autolobby eh so einen großen Einfluss hat, dass ein E-Auto im massiven, also nie massiv eingesetzt werden?
Sehr wahrscheinlich, ja. Also das ist ja mehr oder minder, hat ja, glaube ich, jetzt die Bundesregierung schon zurückgerudert bezüglich ihrer bezüglich des angepeilten Ziels der E-Autos für 2020 oder sowas. Das haben sie, glaube ich, schon wieder fallen gelassen.
Okay.
Und aber in irgendeiner Form wird das kommen. Also es wird ja mehr als die, glaube ich, jetzt existierenden 2 Millionen Stück oder sowas geben. Und die belasten in dem Sinne schon das Netz. Das ist halt so, dass unter Umständen an einer Stelle, also in einem Haus, mehrere von diesen Autos benötigt werden. Und es ist nur jetzt dieser Schnellladeanschluss. Für diese Schnellladung werden 350 kV gebraucht. Das war die Leistung. Die Spannung war nicht unbedingt dann das Schlimme an der Geschichte. Also es funktioniert in dem Sinne mit einem herkömmlichen Drehstromanschluss, wo man mehr oder weniger die 400 Volt abgreifen kann.
Okay. Also kann ich das Auto auch an meinen USB-Port stecken?
Erst an USB 3.
Ja.
Das ist ja das Schlimme, weil USB 3, den haben die ja wahnsinnig aufgebohrt, was da auch die Leistung betrifft, die da mit rauskommt. Ja, genau. Und das sind im Prinzip interessante Themen, weil eigentlich auch diese Politik, die Ziele für diese Energiewende sind auch merkwürdig, also auch aus meiner Sicht irgendwie mit den heutigen Möglichkeiten gesteckt. Also man hat einfach in diese Ziele nicht allzu viele Innovationen eingebaut. Man hat einfach nur eben pauschal gesagt, wir ziehen wieder Kabel und fertig.
Okay.
Das Netz soll einfach ausgebaut werden. Wobei da auch in diesem Bericht der Umstand zur Frage steht, im Moment wird eigentlich liefern die Kraftwerke auch schon so viel Strom, also die Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke, so viel Strom, wie verbraucht wird. Sprich, wenn man das einfach nur austauschen würde, letztendlich wäre mit den, mit den erneuerbaren Energieträgern gar nicht so viel mehr Belastung erstmal da. Problem sind halt solche Spitzenverbräuche und verschiedene andere Themen. Ja, das wird gut in dem ganzen Beitrag, also in dieser Sendung mit erläutert. Aber eben vor allen Dingen, was interessant ist, er wirft halt einen recht kritischen Blick auf diese ganze auf diese ganzen Abläufe. Und von der Seite her sind da auch, ich sag jetzt mal, ab von dem, was einem von der Politik präsentiert und vorgelegt, hingepasst wird, sind da eigentlich auch noch andere Gedanken in dem Sinne mit präsentiert. Okay. Was ich in dem Sinne auch interessant fand, war zum Beispiel, da lief in dem Zusammenhang mit diesem Energiewendegesetz eine Geschichte mit einem, da hat der Bund im Prinzip das Gesetz zur Debatte gestellt, sodass Bürger in dem Sinne auch ihre Eingaben machen konnten. Und es war wohl auch so, dass einige es gab wirklich qualifizierte Beteiligungen, die ernsthaft an diesem Gesetz Vorschläge gemacht haben oder ganz konkrete Mängel benannt haben, was ja im Sinne von dem E-Government, also eine Modernisierung in dem Sinne der Demokratie, eigentlich positiv zu hören ist. Die Beteiligung war, glaube ich, auch nicht exorbitant, das waren irgend sowas wie 400 Beiträge, aber in dem Sinne, im Rahmen von qualifizierten Beiträgen ist das ein ganzer Schwung, aber man hat das wohl irgendwie komplett ignoriert. Also das ist so in etwa direkt gekoppelt an Def Null, also an den Mülleimer, und dementsprechend wurden alle Briefe, alle Einsendungen, die eingegangen sind, sind direkt in die Vernichtung gelaufen.
Aber es ist ja recht häufig so, dass man den Eindruck hat.
Ja, also es ist eigentlich ärgerlich. Ich fand es bloß an dieser Stelle halt griffig, dass wirklich auch eine gewisse Anzahl qualifizierter Einreichungen, Ergänzungen, Meinungen im Prinzip mitgekommen sind. Ich sag mal, ich hätte eigentlich erwartet, dass das fachkundige Publikum sich nicht wirklich so beteiligt. Ich weiß nicht, kennst du noch, gibt es irgendwelche derartigen Verfahren bei, irgendwelchen Internetrichtlinien, was wir hatten?
Also ich meine, grundsätzlich ist es ja generell bei Gesetzgebungsverfahren so, dass in diesen Fachausschüssen können dann sozusagen Experten angerufen werden, die sozusagen ihre Stellungnahme zu dem Gesetz abgeben. Und da hat jede Fraktion das Recht, ein bis mehrere Leute zu bestellen. Und ich meine, dann ist es natürlich so, dass sozusagen die Fürsprecher werden eher sozusagen Leute benennen, die für das Gesetz sind, und die dagegen sind, dann eher Leute, die dagegen sind. Und dann gibt es recht häufig eine vergleichsweise große Gruppe an Leuten, die eine schriftliche Stellungnahme einreichen. Und dann nochmal eine eher kleine Gruppe an Leuten, also nach meiner Erinnerung sind es immer so ein bis maximal zwei pro Fraktion, die dann sozusagen zur mündlichen Anhörung kommen und sozusagen zusätzlich zu der schriftlichen Stellungnahme nochmal eine mündliche Stellungnahme abgeben. Und dann ist es dann auch so, dass man jetzt sozusagen in den Dialog mit den Abgeordneten treten kann, und dann werden halt Fragen beantwortet und so weiter.
Aber dass das mehr oder weniger geöffnet wird für die Bürger, dass man an der Stelle sagt, eben wie diese es gibt ja auch diese Petitionsmöglichkeiten, wo die Bürger von sich aus in dem Sinne Petitionen einreichen können, wo dann mehr oder weniger Abstimmungen drüber stattfinden, die dann in die Richtung, die dann ab einem gewissen Grad übernommen werden und wirklich im Bundestag beraten werden.
Also ich kann jetzt erstmal nur von Thüringen erzählen. Ja. Und zwar, in Thüringen gibt es schon seit längerem, meiner Meinung nach, seit der letzten Legislaturperiode, so ein Diskussionsforum. Und da ist quasi immer sozusagen das Thema, eine Änderung eines aktuellen Gesetzes. Und dort kann man sich dann halt mit einloggen und dann auch sich beteiligen. Also hier aktuell im Moment ist die Änderung des Thüringer Tiergefahrengesetzes ein Thema.
Und bist du gerade?
Also das ist auf der Seite, wenn man auf landtag.thüringen.de geht, findet man auf der rechten Seite diesen interaktiven Teil, einmal mit den Petitionen, die du angesprochen hast, und dann das Diskussionsforum. Und wenn man hier drauf klickt, da wird halt eine neue Seite aufgemacht und dann sieht man das. Ja, und dann ist es halt je nachdem, was gerade so diskutiert wird, findet man dann ein oder mehrere Gesetze. Und dann sieht man hier eben bei diesem Tiergefahrengesetz zunächst erstmal, was jetzt geändert werden soll und was gemacht wird. Also bei allgemeinen Informationen gibt es hier so einen Reiter Diskussion. Und dann gibt es halt hier die Diskussionsbeiträge, wo dann Leute sich entsprechend äußern. Wobei, also auch mein Eindruck hier in Thüringen ist, dass die Beteiligung vergleichsweise gering ist. Also ich schaue da von Zeit zu Zeit mal rein. Und mein Eindruck ist, dass bei den meisten Gesetzen da nahezu null Diskussion stattfindet.
Gut, kann in dem Sinne was mit der Bekanntheit einerseits zu tun haben. Aber ich fände, das war im Prinzip auch meine Überlegung bei dieser Sache. Es muss ja in dem Sinn nicht dieses große Beteiligung sein. Du brauchst ja keine, was weiß ich, 30%, die da dabei sind. Sondern es reicht ja in dem Sinne, wenn wirklich qualifizierte, also ich sag mal 100 qualifizierte Beiträge kommen zu so einem Gesetz, also wo in dem Sinne wirklich Interessierte mit dabei sind und es muss ja nicht in dem Sinne die Masse. Oftmals ist es ja wirklich, oder ja, von technischen Sachen her sind so viele Gesetze, die oftmals beschlossen werden, die für meine Begriffe irgendwie komisch gefasst sind, technisch irgendwie, ja, mir fiel jetzt nämlich gerade ganz spontan dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz ein.
Das NetzDG.
Ja, genau. Was ja auch zurzeit heftig hinher diskutiert wird. Beziehungsweise waren ja auch solche Sachen, die mit viel, Öffentlichkeitswirksamkeit durchgepeitscht wurden, diese Änderung des Strafgesetzes bezüglich Vergewaltigung und sowas, was ja in einherging damals mit diesem Prozess. Und wo auch viele, wo ich Meinungen auch in der Zeitung gelesen habe, die einfach gesagt haben, das ist nicht notwendig. Also das ist auch ja im Rahmen dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, dass da eigentlich ein neues Gesetz zum Teil geschaffen wird, das Dinge regelt, die mehr oder weniger auch schon geregelt sind.
Genau, die geregelt sind. Und also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat, ich glaube, diverse Probleme und eigentlich sind sich so nach meiner Lektüre die Experten einig, dass man das eigentlich direkt in die Tonne treten sollte. Aber alle Zeichen weisen darauf hin, dass das verabschiedet werden wird.
Ja, das habe ich leider auch bei Heise. Die haben in der Heise-Show hatten die auch mal sich das zum Thema genommen und haben an der Stelle halt auch dieses Fazit gezogen, dass das Ganze durchgehen wird, weil eben die SPD für den Wahlkampf und ähnliches, um mit Heiko Maas auch wieder ein bisschen ins Rampenlicht zu kommen und sowas, muss er einen Abschluss. Also er braucht irgendeinen Erfolg und schon alleine deswegen, also nicht inhaltlich, sondern rein taktische Gründe, wird man dieses Gesetz durchprügeln.
Ja, und was ich auch beobachte, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ja eines von vielen Seiten, weil es gibt ja auch diese Änderung der Strafgesetzbuch oder Strafprozessordnung?
Ja. Nee, Strafgesetzbuch.
Müsste Strafgesetzbuch sein, genau. Wo sie jetzt auf einmal den Staatstrojaner oder Bundestrojaner mit rein formulieren wollen.
Ah nee, dann reden wir, das hatte ich gestern gelesen, dass es um eine Diskussion ging, ob Mord oder Totschlag. Also daher, ich war jetzt gerade doch bei was anderem, da ging es um Strafgesetz.
Also aber das schwelt ja auch schon seit längerem, dass diese Diskussion eigentlich schon seit Anfang der Legislatur gibt's, ich glaube, also nach meiner Erinnerung, eine Expertenkommission, die sich sozusagen mit diesem Begriff Mord und Totschlag, also Mord und Totschlag und so weiter auseinandersetzen soll, weil das eben zum Teil zu schlecht geregelt ist, weil diese Begriffe eben sozusagen veraltet sind und dann, da wollte man sozusagen hier neue, also das einfach mal auf ordentliche Füße stellen.
Ja,
genau. Aber da weiß ich gar nicht, wie jetzt aktuell der Status ist.
Also ich kann es jetzt auch nicht mit Bestimmtheit sagen, auf alle Fälle war da wohl jetzt irgendwie ein bisschen Bewegung drin, aber auch da nicht irgendwie. Hm.
Aber es ist jetzt, ich meine, es sind jetzt so die letzten Züge, also Ende des Monats ist nochmal ein Plenum, quasi, wo Gesetze besprochen und verabschiedet werden können und danach ist quasi das die Legislaturperiode durch.
Praktisch, ja.
Und dennoch, also wie gesagt, dass dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist so ein Riesenthema, dann es gab quasi eine Änderung im Strafgesetzbuch das gewesen sein. Und dann gab es auf einmal vom Justizministerium, nach meiner Erinnerung, eine Formulierungshilfe, die man sozusagen da mitten im Änderungsprozess mit eingebracht hat. Also gar nicht als neuen Gesetzesvorschlag, sondern ist quasi sozusagen, während das Gesetz geändert wird, wurde auf einmal da noch ein neuer Satz mit rein formuliert. Und zufälligerweise enthielt der halt eben den Einsatz des Staatstrojaners, und zwar für einen relativ breiten Anwenderkreis. Also das ist halt auch ein Problem, hier auch sozusagen die Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht mal gemacht hat, die werden halt auch hier total unterlaufen, und eigentlich muss man sagen, auch der ganze gesetzgeberische Prozess wird unterlaufen, weil ich sag mal, sowas müsste eigentlich wirklich durch erste, zweite, dritte Lesung und Diskussion und Stellungnahmen und so weiter durchgehen. Und das könnte man jetzt annehmen, ist sozusagen versucht worden, hier einfach über Bande quasi zu umgehen. Also das ist halt auch ein großes Problem. Dann haben wir die Vorratsdatenspeicherung, die jetzt sozusagen ab 1. Juli neu in Kraft tritt. Und ich denke, also was ich jetzt auch in einem anderen Podcast gehört habe und was mir durchaus logisch erscheint, wir hatten ja zu Anfang dieser Legislaturperiode diese großen Klagen der Opposition, dass die zu wenig Leute haben, also dass die in verschiedenen Ausschüssen zum Teil gar nicht drinnen sitzen dürften oder nur mit einer Person, die dann quasi den ganzen Tag ohne Pause in so einem Ausschuss sitzen müsste, und da bist du ja fertig, also bist eigentlich nach 4-5 Stunden total durch, geschweige denn nach 10, 12 oder 15 Stunden. Und jetzt ist es aber auch so, dass mit diesen Gesetzesänderungsanträgen sind am Ende jetzt in den Fraktionen, also in den kleineren Fraktionen, eben auch nur ein oder zwei Leute beschäftigt. Das heißt, die drehen sich quasi wie so ein Ventilator, es ist quasi so ein Denial-of-Service-Angriff gegen die Leute, und das ist halt schon krass. Und also auch in Anbetracht dessen, wie ausformuliert die Vorschläge waren, ist auch anzunehmen, dass die schon etwas länger in der Schublade lagen und dass das, also böswilligerweise könnte man annehmen, dass das durchaus gezielt gemacht worden ist.
Dass man es jetzt so auf so weit nach hinten verschoben hat, um jetzt mit einem gewissen Druck das Ganze halt schnell durchzuprügeln.
Genau. Ja, und dann, also, und auch bei der Vorratsdatenspeicherung, ich meine, das ist ja auch, also der ganze Vorgang ist schon so absurd eigentlich. Also es gab jetzt in Deutschland mal das Gesetz, also es gibt erst sozusagen die europäische Richtlinie, die mal verabschiedet worden ist, und auf Basis dessen hat Deutschland dann das Gesetz verabschiedet, und dann haben halt über 30.000 Leute dagegen geklagt. Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Gesetz ist nichtig. Dann hat irgendwann der Europäische Gerichtshof gesagt, die ganze Richtlinie ist nichtig, die ist halt verstößt komplett gegen die europäische Grundrechtskonvention.
Charta,
ja. EGMR, European, keine Ahnung.
Naja,
und dennoch hat jetzt sozusagen die Bundesregierung wieder gesagt, wir machen das mal, und hat es sozusagen einfach im Alleingang beschlossen, währenddessen zur selben Zeit in der EU die Parlamentarier da sitzen und sich überlegen, ob man die Vorratsdatenspeicherung nicht komplett beerdigt, weil die eben vermutlich nicht grundrechtskonform oder sagen wir menschenrechtskonform durchzusetzen ist. Also sozusagen Deutschland geht da hier im Wesentlichen Alleingang. Und jetzt vor kurzem ist es so, dass die Bundesnetzagentur gesagt, also sozusagen Regeln festgelegt hat, wie diese Abrufe zu machen sind. Und das Gesetz schreibt vor, dass es sozusagen, wenn du jetzt irgendwas Bösartiges im Internet machst, dann wird sozusagen die eine Person abgefragt, und dann kriegen halt die Behörden dann den Datensatz von dir oder die Datensätze von dir. Und bei den großen Providern, also sowas wie Telekom, also bei hier in Jena Tele Columbus zum Beispiel oder Kabel Deutschland, ist es halt so, dass die es genauso machen wie in Firmen, dass die sozusagen, da hat nicht jeder Kunde eine einzige IP-Adresse, sondern die haben auch NAT, zum Teil NAT. Also dieses Carrier-Grade NAT heißt das dann bei denen. Und das heißt, hinter einer IP-Adresse versteckt sich nicht nur du oder nicht nur ich, sondern irgendwie mein ganzes Haus oder mein ganzer Straßenzug, also ein paar hundert oder ein paar tausend Leute. Und in dem Fall ist jetzt die Telekom hingegangen zur Bundesnetzagentur und hat gesagt, das geht halt schlecht. Wenn ihr uns die IP-Adresse XY sagt, können wir euch nicht sagen, das ist Herr Müller oder Herr Meier, sondern das ist Straßenzug Hauptstraße 1 bis 105a oder sowas. Und was soll man da machen? Und da hat die Bundesnetzagentur wohl gesagt, im Wesentlichen, da gibt uns einfach alle Daten. Irgendeiner wird es schon gewesen sein.
Okay.
Und hat die Telekom, also gab es eine längere Diskussion, und es war jetzt so, dass die Telekom die Bundesnetzagentur verklagt, weil es ist eben laut Gesetz, muss es ein Einzelabruf sein und kein Massenabruf.
Genau.
Und ja, und jetzt ist es halt quasi wieder sozusagen offen, wie am Ende der Abruf stattfindet, aber sozusagen nach Deutung der Bundesnetzagentur muss in einem, so einem Straffall quasi einmal so ein kompletter Straßenzug dann durchgemeldet werden. Das heißt, sozusagen vielleicht ein Straftäter ist dabei und sagen wir 99 unbescholtene Leute. Und dann ist so die Theorie eben auch sozusagen, die dann haben, dass wenn das sozusagen ein Serientäter ist, dann macht man die Abrufe ja mehrmals. Und das heißt sozusagen, mit der Zeit siebt sich das raus, es wird sozusagen ein Durchschnitt über die Mengen gebildet und es bleibt nur noch die eine Person übrig. Aber also jetzt stell dir mal vor, sozusagen dein Nachbar, der quasi den ganzen Tag nur zu Hause vor seinem Computer hängt, macht das, weißt du, und deine Server, die vielleicht im Internet hängen, die sozusagen auch dauernd online sind, obwohl die nicht zu Hause sind, sind halt auch da. Das heißt sozusagen, das würden dann bei dir schon mal, mal als hypothetisches Beispiel, gäbe es dann schon zwei Treffer. Du bist gerade im Fokus und dein Nachbar ist im Fokus, oder?
Ja.
Ich sag mal, man denke nur an Freifunk. Weißt du, es gibt irgend so einen Typen, der sich sozusagen an so ein Freifunk-Ding Anschluss hängt, macht sein Blödsinn, haut immer wieder ab. Und dann ist sozusagen das ganze Haus unter Beschlag oder der ganze Straßenzug, obwohl also niemand von denen gewesen ist, sondern irgendein Typ, der immer wieder dahin kommt und seine Straftaten verbringt. Also es ist schon, also
Also das ist, also einerseits finde ich es erschreckend, dass das von der Netzagentur kommt, denn da hätte ich erwartet, dass kompetente Leute sitzen, die sich damit auskennen, was man eigentlich fordern kann und was nicht. Und andererseits sind das nämlich genau eben diese Beispiele, die idiotischerweise gefordert werden. Aktuell, ich glaube, also vor einigen Tagen kam nämlich genau diese Geschichte auf, dass die Bundes, dass man gerne Zugriff hätte auf, ja, die verschlüsselte, also auf die WhatsApp-Kommunikation. Da sage ich im Prinzip rein technisch ist das nicht drin. Also eigentlich sind diese Algorithmen und alles so hochgerüstet, dass man sie entweder schwächen muss, also diese Hintertür einbaut, oder es geht nicht.
Genau. Ja, deswegen, also wir haben das bei Radio Insecurity schon mal diskutiert gehabt, als diese CITES-Behörde geschaffen werden sollte, die sozusagen offiziell als die Entschlüsselungsbehörde ist. Bloß eben gerade, was du sagst, bei WhatsApp oder Signal oder den diversen anderen modernen Algorithmen, die sind einfach so gut, dass damit Entschlüsseln nichts ist. Also wo auch sozusagen der Nutzer kein Passwort eingibt, wo man sagen kann, okay, der hat immer Passwort 123 als Passwort, das kann ich einfach erraten, das geht halt hier auch nicht. Also das heißt, der Algorithmus und alles, was damit zusammenhängt, ist sicher. Deswegen muss eben auch diese CITES-Behörde muss sozusagen vor die Entschlüsselung kommen, also sozusagen auf das Gerät, bevor das Ganze abgesendet wird. Und das heißt, auch hier ist sozusagen, also war für mich damals schon logisch, die müssen quasi so eine Art Online-Trojaner haben und den installieren. Und nur dann kann das gehen. Also alles, oder so mal, zu WhatsApp zu gehen und sagen, hier, baut uns mal eine Backdoor ein, würde ich vermuten, funktioniert eher weniger.
Genau, also das ist das, wo man mal sagen kann, Gott sei Dank ist WhatsApp außerhalb von Deutschland.
Genau.
Da greifen in dem Sinne die Gesetze nicht, aber es ist auch unwahrscheinlich.
Und das bringt mich eigentlich wieder zur Diskussion von letzter Woche, vom letzten Mal, von der 60. Sendung, weil, wenn man so an die CITES-Behörde denkt und sagt, okay, die sagen dann halt, okay, wir müssen jetzt auf die Handys und Rechner der ganzen Kriminellen drauf. Und was ist denn jetzt, wenn denn jemand zu denen kommt und sagt, hier bei Android oder bei iPhone habe ich so eine super Sicherheitslücke gefunden, wenn man fünfmal auf die 5 drückt, dann stürzt das Telefon ab und danach ist man root oder so. Also
irgendein sinnloses Beispiel. Siebenmal auf die Versionsnummer, auf die Bildnummer
drücken. Genau, siebenmal auf die Versionsnummer drücken, das solltet ihr nicht probieren, werdet immer root. Und was macht denn dann die CITES? Geht die dann zu Android oder zu Apple und sagt, ihr habt einen Bug, wo man root werden kann? Oder sagt die, nee, wir halten mal die Schnauze und nutzen das aus. Und aus meiner Sicht wird genau das Letztere passieren. Ja, also wenn die eine Sicherheitslücke kennen, dann behalten die für sich. Das heißt sozusagen, die Millionen Android- und iPhone-Nutzer in Deutschland werden sozusagen absichtlich geschädigt. weil sozusagen die Sicherheitslücke einer deutschen Behörde bekannt ist und die tut nichts dafür, dass die geschlossen wird, sondern die macht hält es absichtlich offen, damit sie sozusagen bei einzelnen Leuten da drauf kommt. Und das heißt sozusagen, also für mich ist so eine Behörde einfach auch sozusagen, schädigt mich am Ende, weil sie eben solche Sicherheitslücken eben nie meldet und nie dafür sorgt, dass die deutschlandweit und weltweit geschlossen werden, sondern die hat ein Interesse daran, dass die offen bleiben und möglichst lange.
Einerseits die Lücken, wenn sie im Prinzip Tonnen von Lücken im Windows in dem Sinne hortet, interessiert das wahrscheinlich unser eins recht wenig. beziehungsweise das ist, glaube ich, insgesamt immer die Kontroverse, die man mit Armee-Spionage-Einheiten hat. Immer die Schwierigkeit. Ja.
Wobei, ich sag mal, jetzt kann ich noch, also jetzt könnte man noch davon ausgehen und sagen, ja, weißt du, oder ich oder irgendjemand anderes interessieren uns nicht, weißt du, die sind irgendwie Computerexperten und die haben ein spezial gehärtetes Linux und jedes Bit einzeln reingefeilt und so weiter. Aber es ist ja dann dennoch so, dass das, also wie man jetzt auch bei diesem WannaCry gesehen hat, dass dummerweise eben auch Krankenhäuser sowas nutzen oder Industrieanlagen und ich sag mal, dann wird es halt schon mal, also das ist mal auf einem ganz anderen Level, weil, also wie man hier eben hier, also auch dieser WannaCry ist das ein schönes Anschauungsbeispiel, dass nämlich dann der Werkzeugkasten der NSA irgendwann den abhanden gekommen ist und jetzt haben irgendwelche anderen Leute das in der Hand und versuchen das zu Geld zu machen und der Meistbietende kriegt das und dann wird das vielleicht ausgenutzt, entweder wird so ein WannaCry Ding geschrieben, also so ein Virus, eine Schadsoftware und das wird quasi einfach mal mit der Schrotflinte quer durch die Welt geschossen. Oder man bricht halt gezielt ein. Oder auf der anderen Seite gibt es halt auch andere Leute, die halt diese Lücken halt auch versuchen zu erforschen. Und ich sag mal, gerade im kriminellen Bereich, und die können die dann auch weiter ausnutzen, obwohl die vielleicht schon längst von der staatlichen Seite bekannt ist und hätte geschlossen werden können. Also insofern, ich sag mal, das normale Anwendungsfall von der Armee, von der Bundeswehr oder anderen Armee, ist ja schon ein anderer. Also das,
genau, die greifen ja jemanden an, die gehen irgendwo hin in dem Sinne und versuchen nicht irgendwie mit den normalen Zivilmitteln zu agieren. Ja, das ist richtig, also insofern der Vergleich passt nicht.
Und auch, also gerade beim, wenn du auch einen konventionellen Krieg führst, die Haager Landkriegsordnung und noch diverse andere völkerrechtliche Dokumente, die auch sozusagen einen Krieg, also in gewissem Maße regeln. Also es ist ja auch sozusagen Krieg ist ja jetzt kein sozusagen ungeregeltes Umherschießen. Also es gibt immer noch Regeln, die da verfolgt werden oder die beachtet werden sollen und müssen. Und das kannst du hier bei so einer Sache eben nicht mehr gewährleisten. Also eben, dass ein Krankenhaus eben nicht angegriffen wird oder Rettungsstellen. Das ist halt, also bei so Sicherheitslückendiskussion weißt du nie am Ende, wen du erreichst.
Ja, weil an dem Krankenhaus nicht Krankenhaus dran steht. Das ist eine IP-Adresse.
Genau, ohne Bedeutung, genau.
Ja.
Die wird halt abgefischt und angegriffen und fertig.
Genau. Aber es ist ja parallel zu den WannaCry auch kurz danach der SambaCry aufgetaucht, der jetzt auch praktisch schon ausgenutzt wird und entsprechend in die also dort wird es, glaube ich, noch interessanter, weil es wahrscheinlich viele Geräte betrifft, die eigentlich so nicht so richtig aktualisierbar sind. Eigentlich trifft es wahrscheinlich die, je nachdem, wie der SambaCry sich am Ende ausbreitet, aber wahrscheinlich ist das die schlimmere Sache, weil das nämlich genau wieder diese Sache, was immer diskutiert wird mit Internet of Things und all diesen Router und Endgeräten, die eben nicht aktualisierbar, nicht anpassbar, nicht zugänglich sind, weil genau dort der Angriff hingeht. Und von den Geräten gibt es auch Tonnen, inklusive, dass die auch oftmals gewollt im Internet zugänglich sind. Und von der Seite her weiß ich nicht, eben dort hat weder eine Bundesbehörde irgendwas gebunkert, irgendwie was falsch gemacht oder sowas. Da war kein großer böser Konzern involviert oder sowas. Und ich sag mal, jetzt die angreifen, die diese Schwachstelle ausnutzen, sind unterm Strich nicht mal irgendwelche Behörden oder sowas, sondern auch die ganz normalen Kriminellen im Internet. Ich sag mal, wenn man diese beiden Fälle vergleicht, beziehungsweise was ich auch noch sagen würde, die eigentliche Die eigentlichen Probleme, glaube ich, im Internet sind die bisher jetzt schon existierenden Kriminellen.
Ja, also im Internet wie auch außerhalb des Internets.
Nee, da würde ich immer noch eher die staatlichen Organisationen mit dieser entsprechenden Schlagkraft. Naja gut, man kann mit Mafia und Co. habe ich mich noch nicht so.
Hat es ja noch keine Kontakte.
Nee,
haben wir noch keine Schutzgeld Besucher. Von dir haben wollen für deinen Freifunk-Account.
Ja, nee, ich weiß nicht, inwieweit diese Strukturen in dem Sinne verbreitet sind, aber ich würde fast so, wenn man reale Welt, Online-Welt vergleicht, sagen, dass der normale Kriminelle oder diese kriminellen Strukturen wesentlich stärker, kräftiger sind als die kriminellen Strukturen im öffentlichen, also im realen Leben. Da überwiegt, glaube ich, eher die Gefahr von den Staats.
Jetzt ist halt die Frage, was du unter Struktur verstehst. Also was der Strukturbegriff für dich bedeutet. Weil, also ich würde schon das eigentlich, oder ich sehe es eigentlich genau andersrum, dass du hier sozusagen in der, ich sage jetzt mal in der Offline-Welt, also sehr gute, gefestigte, große Strukturen hast von Kriminellen, also diese, ja. Gerade diese, was so organisierte Kriminalität ist, also die heißt ja nicht umsonst organisierte Kriminalität. Und wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt, ist das also schon erschreckend, wie gut und wie fest die Strukturen sind und auch wie ausgebreitet die sind. Währenddessen, nach meinem Eindruck, ist erst sozusagen in den letzten Jahren überhaupt dazu gekommen, ist, dass sozusagen das Internet von organisierten Kriminellen entdeckt wird und benutzt wird.
Echt? Also eben diese Geschichten mit Viren und Co., das plagt einen ja schon länger. Und ich sag mal, auch vor etlichen Jahren waren schon dieses Abgrasen von Webseiten, also von Schwachstellen Richtung WordPress und sowas, also dieses systematische Durcharbeiten, Kapern von Seiten.
Ich meine, dass das systematisch gemacht wird, ja. Und auch, also das Viren, also das Schreiben von Viren, das schon, also dieser Bereich schon in der Hand von Strukturen ist, die ich persönlich als organisierte Kriminalität bezeichnen würde, das ja. Aber trotzdem, ich meine, so sozusagen oft in der Offline-Welt hast du das ja schon seit mehreren 10 Jahren. Also Vielfaches von 10 Jahren, würde ich sagen. Ja. Also, und was du online siehst, ist, dass erst so mit der Jahrtausendwende 2002, 3, 4 hat das sozusagen erst diese Wende eingesetzt von, ich sag mal, dem Kellerkind, was irgendwie Aufmerksamkeit wollte und irgendwie einen bösen Virus geschrieben hat, hin zu diesen Strukturen, die gesehen haben, okay, hier kann man Geld verdienen. Und dann ist das dann aufgebaut worden. Also sozusagen die Strukturen sind hier jünger.
Aber die Frage ist, wie sind die Regierungs, also eben wann hat die NSA oder sowas, also diese Regierungsorganisation, das Internet für sich entdeckt und genutzt? Denn das, würde ich gefühlt sagen, ist auch also erst in dem Ausmaße danach gekommen.
Also NSA hat schon, schon sehr zeitig die Finger
im Spiel. Die haben ja mehr oder weniger da mitgewirkt.
Genau.
Also
ich sag mal so, die Five Eyes, die ja generell schon historisch immer so eine Kooperation haben. Also seit Ende des Zweiten Weltkriegs gibt es ja schon diese Five Eyes Übereinkommen. Tauschen sich auch regelmäßig untereinander aus. Und die NSA ist eigentlich schon seit jeher, so, ich sage es mal so, Technologieführer. Und also es gibt schon aus den 80er Jahren, glaube ich, also bin ich jetzt zu unvorbereitet, aber so Anfang der 80er Jahre gibt es da Papers, die mittlerweile öffentlich geworden sind, wo die sich Gedanken über Remote Code Execution gemacht haben. Also sowas, was dann die Öffentlichkeit erst in den 90ern oder vielleicht Anfang der 2000er so richtig mal erkannt und ausgenutzt hat. Also da haben die schon wirklich so das ganze theoretische Konstrukt von Buffer Overflows und wie nutze ich das übers Netz aus, alles schon sozusagen in der Schublade gehabt. Das heißt also noch, bevor irgendwie eine Privatperson überhaupt Internet hatte hier.
Und gut, USA, aber ich würde im Prinzip BND und
Von BND erfährt man zu wenig, muss ich sagen.
Das,
also sag mal, in der Außendarstellung hat man, oder habe ich immer den Eindruck, dass es hier und da an der nötigen Kompetenz fehlt, will ich mal so formulieren. Aber das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Also
sie sind geschickt im Verschleiern.
Vielleicht sind sie das, vielleicht aber auch nicht. Also das weiß ich einfach nicht. Aber sozusagen was die US-Dienste betrifft, da kann man davon ausgehen, auch der GCHQ, die sind da relativ vorne mit dran. Und auch also da kann ich es nicht ganz so sagen, aber mein Eindruck ist zumindest, dass auch der israelische Geheimdienst, die haben sozusagen in den IDF, in den Israeli Defense Forces, so eine eigene Einheit, die sehr technologisch führend ist. Und also die haben auch schon Ende der 90er Jahre wirklich viel mit so Technik, Forschung und Spionagewerkzeugen da gemacht. Okay. Also deswegen würde ich da auch davon ausgehen, dass die auch sehr zeitig schon in der Entwicklung mit dabei waren. Wobei, das kann ich jetzt nicht wirklich belegen, ist eher so ein Gefühl.
Ja, aber dennoch, es fehlen im Prinzip noch genügend andere Staaten oder sowas. Ja. Gut, vielleicht gibt es irgendwo irgendwelche wissenschaftlichen Ausarbeitungen dazu oder sowas. Vielleicht kann einer der Hörer etwas in dem Sinne beitragen, uns zurückmelden, wie so die Verhältnisse, die Kriminellen oder die, die Black Hat-Verhältnisse im Internet gelagert sind im Vergleich im Prinzip zur realen Welt. Ist das eben eher die organisierte Kriminalität oder staatliche?
Das Problem ist halt auch aus meiner Sicht, ist die Unterscheidung, was ist sozusagen die reale Welt, wie du es bezeichnest hast, und was ist die Internetwelt? Weil ich hatte jetzt, war vor kurzem zu einer Veranstaltung eingeladen, wo jemand vom LKA mitgesprochen hat. Und da ging es halt auch um Cybercrime und sozusagen, was ist Cybercrime? Und sozusagen seine Definition von Cybercrime war, für Sie als Polizei ist es Cybercrime, wenn sozusagen das Internet geschädigt wird oder andere Datennetze oder sozusagen Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, oder Daten, die sozusagen am Internet hängen, irgendwie geschädigt werden. Also das war sozusagen die erste Definition, wo ich überlegt habe, was heißt denn sozusagen das Internet schädigen? Also wenn ich irgendjemand das Router zerstöre, also wenn ich jetzt zu dir in die Wohnung komme und mit einem Hammer deinen Router kaputt haue, habe ich Cybercrime begangen, weil ich ja dein Internet kaputt gemacht habe. Ich weiß nicht, also ob das jetzt sozusagen, dass diese Bedingung erfüllen würde, wo ich sagen würde, naja, ist Sachbeschädigung, gehört sozusagen eher in die reale Welt, und auf der anderen Seite, war das sozusagen, also ich habe mir vieles schwer, sozusagen sinnvolle Beispiele erstmal dafür zu finden, und dann sozusagen macht er noch einen Satz auf, sozusagen, was dann auch zu Cybercrime gehört, nämlich alle Straftaten, die mit dem Tatmittel Internet begangen werden. Und dann geht natürlich ein bunter Strauß von Sachen auf. Also letztlich, wenn ich dich anrufe und sag, irgendwie dich bedrohe und sag, hier morgen schubst du dich von der Treppe, dass du da alle weit Beine brichst, dann habe ich dich auch, also bedroht oder vielleicht beleidigt. Aber mein Telefon, also vermutlich alle Telefone haben IP. Weißt du, das heißt, die gehen sozusagen, also jetzt habe ich ein Verbrechen mit dem Tatmittel Internet begangen, obwohl ich eigentlich wiederum, also sozusagen, es würde jetzt nach meiner Meinung wieder in das Cybercrime-Umfeld reingehen, obwohl es eigentlich ein Offline-Welt-Problem wäre. Also, und das ist halt so jetzt schwierig. Ich meine, ich wollte auch seinen Vortrag nicht zerstören und diesen ganzen Diskussionsstrauß da aufmachen, was jetzt Cybercrime genau bedeutet und wo die Abgrenzung ist. Aber letztlich sieht man da, hier gibt es schon verschiedene Punkte, wo es unklar ist, was ist jetzt Cybercrime. Also, und dann wird nämlich ganz viel Cybercrime am Ende sein. Am Ende, wenn man sozusagen, dass man durchzieht, diese Definition, ist am Ende irgendwie nahezu alles, was jetzt in den nächsten Jahren passiert, Cybercrime. Wenn jemand einen Unfall baut, weißt du, dass die Autos sind vernetzt, also Verhalten halbwegs aktuellen BMW, weißt du, dann ist das ein verletztes Auto, also mit dem Tatmittel Internet begangen war. Also, das wird dann, ich denke, zunehmend schwerer, sozusagen hier eine klare Linie zu sehen.
Aber warum hat er das überhaupt unterschieden? Also, was war die Intention? War es eben mehr Kompetenzen zu regeln, oder war die Intention wirklich für die Gesetze
er wollte halt nur klar machen, für was seine Einheit zuständig ist. Also, er hat sozusagen die Cybercrime-Einheit geleitet. Und also es ist ja grundsätzlich sozusagen immer so ein Zuständigkeitsding. Für welche Straftaten ist er zuständig? Und da war eben sozusagen, eben, wenn das Internet kaputt gemacht wird oder Datennetze kaputt gemacht werden oder eben wenn Verbrechen mit dem Tatmittel Internet begangen werden. Und ich denke, das Letzte ist halt so das Hauptding. Und für ihn, also was sozusagen dann noch eine Rolle spielt, es muss halt, also so wie er es dargestellt hat, muss der Täter in Deutschland sitzen.
Ich weiß gar nicht, also aber eigentlich kenne ich es mit so, dass auch, oder sobald das Opfer ein Deutsches ist, greift irgendwie das deutsche Rechtssystem und
man versucht. Würde ich nämlich auch denken, aber da wollte ich eigentlich nicht mehr nachfragen, aber das habe ich dann in der Tat vergessen, weil ich auch dachte, dass auch wenn das Opfer ein Deutscher oder ein Deutscher ist, dass dann hier auch das Ganze mitgreift. Das muss ich nochmal nachhaken, wenn ich dann wieder sehe.
Fände ich einfach auch sinnvoll, denn letztendlich das Gesetz oder sowas dreht sich ja darum, den deutschen Bürger zu schützen. Naja gut, es ist jetzt schwierig im Prinzip, wenn ich als Deutscher in Spanien oder sowas beraubt werde.
Gehe ich zur spanischen Polizei?
Ja, und dann wird der Täter auch nach spanischem Recht verurteilt, verfolgt und nicht nach deutschem. Wobei ich da auch gar nicht so sicher bin. Ich glaube nämlich, da ist ganz flott.
Ne, ich glaube, also da ist es wieder sozusagen, jetzt bewegen wir uns wieder auf dünnem juristischen Eis. Aber ich meine auch, also dass es mindestens so ist, wenn die Strafe in einem anderen Land sozusagen härter ist. Also wenn, also gerade so, also ich bilde mir ein, dass es bei der Todesstrafe eben so ist, dass die Täter dann immer noch, also dann in dem Fall nach deutschem Recht bestraft werden. Also dass die dann auch nie ausgeliefert werden, zum Beispiel. Wenn sozusagen, wenn der Täter jetzt sozusagen, wenn es im Heimatland eine Todesstrafe erwarten würde, dann wird er auch nie ausgeliefert.
Ja.
Und, aber wie gesagt, sehr dünnes Eis.
Kommt letztendlich, glaube ich, mal auch mit auf solche Sachen mit an, ob da ein Vertrag geschlossen wird. Ist mal zwischen.
Auslieferungsvertrag.
Nee, ich dachte jetzt, ob der, Täter und das Opfer einen Vertrag geschlossen haben, einen Kaufvertrag. Er kann ja im Prinzip auch Betrügereien, was weiß ich, der Täter verkauft ihm eine leere Box. Und in dem Sinne, der Rechtsort, wo der Vertrag geschlossen wird? Das wird ja in der Regel im Vertrag festgesetzt, beziehungsweise über die AGBs ist das ja meist geregelt.
Ja, dann ist halt die Frage, was ist, wenn es nicht geregelt ist? Wo ist dann der Gerichtsstand?
Ja, genau. Da kann es sein, wenn das eben nicht geregelt ist, dass dann wiederum so ein invasives deutsches Recht greift und sagt, oh, da war ein Deutscher. Aber es kann auch sein, dass sowas zum Beispiel über internationale Verträge im Allgemeinen geregelt ist.
Also da, gut, müssen wir von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das weiß, da möge das bitte kommentieren oder Kontakt zu uns aufnehmen. Was mich eigentlich auch gleich nochmal zu den Kontaktmöglichkeiten bringt. Weil das kann man ja immer wieder mal so ein bisschen
richtig auffrischen. Mit einstreuen.
Genau. Also, was haben wir alles? Es gibt auf der Webseite so einen großen Knopf für die...
Also, wir haben erstmal eine Webseite.
Genau. Stimmt, Webseite ist das Erste. Kann man nämlich startenkanal.org anklicken.
Naja, oder eingeben.
Oder eingeben. Links, Leerzeichen, HTTPS.
Echt? Okay, also ich hätte W3M genommen. Ich nehme schon eine ganze Weile W3M, aber...
War mir immer zu unhandlich, muss ich sagen. Blödsinn. Ja, nee, W3M nehme ich, also ich nehme im Emacs den W3M, also sozusagen den W3M-Mode. Aber es ist letztlich auch der W3M, der im Hintergrund aufgerufen wird. Aber ich dachte, war sozusagen eines der ersten kommandozeilenbasierten Programme, die ich als Browser kennenlernte, glaube ich.
Ja, wollte ich sagen.
Links, E-Links und so weiter.
Genau. Genau, ja. Ansonsten nehmt einfach irgendeinen hochmodernen, tollen Browser.
Genau, gebt da einen datenkanal.org und dann landet auf der Webseite. Und irgendwo auf der rechten Seite gibt es dann eine E-Mail-Möglichkeit. Also kann man sozusagen uns per E-Mail erreichen oder im besten Falle, was uns glaube ich am liebsten ist, einfach unter dem Beitrag einen Kommentar verfassen und dann antworten wir, ich oder wir halt irgendwie drauf. Ja. Das ist sozusagen, dann haben wir sozusagen Quitter, was eine GNU-Social-Instanz ist. Also es gibt quitter.se/datenkanal. Auch da kann man uns anchatten oder halt sozusagen das gewöhnlichere soziale Netzwerk Twitter. Kann man auch twitter.com/datenkanal uns auch erreichen. Und dann habe ich vor einiger Zeit mal so testweise einen Slack-Channel eröffnet. Also Slack ist sozusagen so ein IRC in Bund, würde ich mal so sagen. Also so eine Chatmöglichkeit. Und da ist es so, das gibt es eine URL, die heißt radioinsecurity.slack.com. Also ich habe das damals sozusagen mit dem Hintergrund auf Radio Insecurity gemacht. Und ich muss mal sehen, ob ich das umbenennen kann, weil, also da habe ich aber sozusagen, da gibt es einen Chatraum, der einfach Datenkanal heißt. Also wenn man auf die Webseite geht, kann man sich da einloggen. Das Hauptproblem hier ist, dass ich Leute einladen muss. Also man kann sich nicht irgendwie sozusagen selber subscriben, sondern also wer da mitmachen will, also sind alle herzlich willkommen, lasst uns irgendwie eure E-Mail-Adresse zukommen, ich lade euch ein und ihr seid dabei. Also sind so um die 10 Leute sind, glaube ich, sozusagen in den diversen Kanälen. Und ich würde mich freuen, wenn da mehr Leute dazukommen und wenn wir halt auch ins Gespräch kommen. Und gerade bei der Radio Insecurity gibt es manchmal so Themenvorschläge oder es gibt Leute, die Musik da sich wünschen und Und das ist eigentlich ganz nett, da hat man so ein paar bisschen Feedback auch von anderer Seite. Und wenn der Channel wächst, ist auch nicht schlimm. Es gibt irgendwie eine Möglichkeit, ich habe schon gesehen, dass man das auch so eine Art Registrierungs-Plugin macht. Das muss ich mir nochmal angucken, das werde ich dann auch mal auf irgendeine Seite installieren. Und dann kann man das dann halt halbwegs automatisiert dann machen, dass man sich da mit in den Channel einträgt.
Auf die Webseite klickt und dann dabei ist oder diesen Link bekommt.
Also momentan ist es eben noch uns eine Mail schreiben, irgendwie webmaster@datenkanal.org und dann landet es bei uns und dann kann ich es freischalten. Genau, das also auf die Art und Weise könnt ihr Kontakt mit uns aufnehmen.
Das Einfachste, eben über die Webseite erstmal einsteigen.
Genau.
Und dort, über datenkanal.org.
Ja.
Ja.
Genau, und an der Stelle können wir ja mal ein bisschen...
Kleine Verschnaufpause.
Genau, ein bisschen Musik einwerfen. Wir haben wieder bei Jamendo rumgefischt und haben die Black Ship Company rausgesucht, also nicht die schwarze Schaf-Firma, sondern die schwarze Schiff-Firma, die Black Ship Company. Ja. Und der Titel heißt Pick Me Up. Ja, und der Jörg muss mal irgendwie versuchen, die richtige Taste zu drücken.
Ja, genau, wir probieren es mal mit PC1 und gucken.
Thank you.
Ja, und damit sind wir jetzt wieder zurück beim Datenkanal, beim 61. Datenkanal. Du darfst nochmal.
Genau, ich sagte, die schwarzen Schiffe sind vorbeigesegelt.
Ganz ruhig und gemütlich.
Genau.
Und ja.
Und jetzt haben wir auch ganz ruhig und gemütlich so nahezu unser Thema der Sendung erreicht. Also es kann nur noch wenige Minuten dauern, hoffe ich, genau, bis unser Gast eintrifft.
Ja. Richtig, so haben wir erstmal jetzt die Anfangszeit genutzt und würden jetzt nämlich uns einen Mitarbeiter des OKJ hinzunehmen. Hallo, hallo. Okay, im Moment noch nicht,
genau,
aber wir zaubern noch ein bisschen. Hintergrund oder eigentlich Gegenstand der Sendung soll sein, wie funktioniert das Radio? Wir sitzen ja in dem Sinne genauso hier vor Technik und letztendlich empfangt ihr uns auch mit Technik. Und die Frage ist, was passiert im Prinzip alles dazwischen? Welche anderen Wege gibt es? Also es ist ja in dem Sinne die verschiedenen Ausstrahlungssachen über UKW oder ganz modern über das Internet als Stream. Was hängt im Prinzip alles da dran? Hier, wir haben ja schon öfter mit in die Sendung sind wir in die Sendung eingestiegen mit der Oh Hilfe, wir haben hier ein neues digitales Pult und ähnliches. Solche Geschichten. Also es hat sich hier auch beim OKJ im letzten oder dieses Jahr einiges mit verändert. Und
genau, da haben wir einfach gedacht, wir müssen das mal ein bisschen beleuchten. Mal gucken, wie das eigentlich funktioniert, wie so der Ton, der unsere Münder hier verlässt, wie er dann an eure Ohren da draußen kommt. Und deswegen hatten wir den OKJ mal angesprochen und gefragt, ob es da eine Möglichkeit gibt, drüber zu reden. Mm-mm. Und ja, wenn dann der Matthias zu uns stößt, können wir das dann ein bisschen machen.
Ja.
Genau, was ich so mache, das...
Du? Mir fällt jetzt nämlich noch gerade was ein, was ich vorhin eigentlich schon mit erwähnen wollte. Heute Abend ist im Hackspace, also wer uns jetzt gerade wirklich live hört, dem möchten wir natürlich jetzt auch eine Ankündigung mitzukommen lassen.
Genau, also der Hackspace ist in der Krautgasse 26, in der Innenstadt Jenas. Und da gibt es heute eine kleine... nette Veranstaltung.
Zur Orientierung direkt gegenüber der Mensa. Genau. Also eigentlich auch auf gleicher Höhe gelegen. Ja.
Und zwar, der Hackspace ist, wie der Name schon sagt, ein Space, ein Raum für die Hacker Jenas. Und
Die kreativen Techniker,
ja. Das ist, also Hacker und Hackerinnen klingt immer ein bisschen dramatischer. Und was sozusagen immer damit eine Rolle spielt, ist auch sozusagen, dass da ein Makerspace quasi bei vielen Sachen mit dazugehört. Das heißt, Sachen, so ein Raum, wo auch Sachen produziert werden und ganz, ganz modern sozusagen. Mhm. Oder aktuell ist natürlich das Drucken oder das eigene Drucken von 3D-dimensionalen Gegenständen, also 3D-Druck. Mhm. Und der Space, also jemand aus dem Space, hat sich vor einiger Zeit einen 3D-Drucker gekauft und hat den im Space aufgestellt. Und jetzt gab es halt schon einige Versuche, da was zu drucken, und das hat geklappt. Und der, sagen wir mal, Druckverantwortliche, ist man so sagen, hat eben jetzt angekündigt, da mal ein bisschen was zu erzählen, wie das Drucken funktioniert, was man beachten muss und so weiter. Mhm. Und heute Abend ab, ich glaube, 20.30 Uhr oder?
21.
Ab 21 Uhr. Mhm. Wird er also dann ein bisschen was zu unserem 3D-Drucker erzählen, wie man den bedient, was man machen kann, auf was man achten muss, etc. etc. Mhm. Also, und wen das interessiert, sind halt alle herzlich eingeladen, in den Crowdspace zu kommen und unseren 3D-Drucker bei der Arbeit zuzuschauen.
Ja, dem 3D-Drucker, ja, das passt ja in dem Sinne doppelt.
Genau.
Und sehr wahrscheinlich auch, dass es kleine Möglichkeiten der Gestaltung gibt, also unter Umständen auch wieder so kleine Echsen zum Mitnehmen.
Und genau, es gibt recht viele Echsen, die gedruckt worden sind, die den Space bevölkern. Aber an sich, was man glaube ich sagen muss, also wer jetzt sich entscheidet zu kommen, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so sein, dass ihr sozusagen einen Gegenstand oder so einen Wunsch mitbringt, was er gedruckt werden soll, und dass er das dann wieder mitnehmen könnt. Weil
das die aus zeitlichen Gründen.
Genau, die Drucks dauern mehrere Stunden. Also ich weiß gar nicht, was wir hatten jetzt eine große Jugendmode, sind ja Fidget Spinner.
Ah. Ja, ja, okay. Aber ja.
Also und diese Fidget Spinner, also das ist letztlich so ein dreizackiges Teil, wo in der Mitte ein Kugellager ist. Hm. Und was das dreht man dann halt. Und die Idee ist einfach, dass die sich möglichst lange sozusagen drehen. Und ja, und dann sowas kann man natürlich auch ausdrucken. Also das Kugellager selber nicht, aber sozusagen das ganze Gehäuse ringsrum. Und da hat sich auch jemand so einen Fidget Spinner oder mehrere solche Fidget Spinner ausgedruckt. Mhm. Und das Teil hat wohl, ich glaube, 14 Stunden im Schnelldruck, wohlgemerkt, gedruckt. Also der hat dann halt mehrere auf seiner Platte gedruckt, aber sozusagen, bis die, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Teile gedruckt waren, hat es halt 14 Stunden gedauert.
Hm, okay. Ja, also das ist in dem Sinne dann halt die Technik, die er braucht, aber ich sehe auch eigentlich eher das Problem, wenn man mit dem Gedanken eines Modells kommt und ich sag mal nur sagt, hier, ich hätte gerne eine Kugel, dann ist noch lange nicht im Prinzip die Anweisung, in dem Sinne das Programm für die Steuerung fertig.
Genau. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ein Plasteteil habe, was mir kaputt gegangen ist und was ich gerne nachdrucken würde, weil das Problem ist, gibt es einfach nicht mehr zu kaufen. Ich bin jetzt schon durch zig Läden gerannt.
Von was redest du?
Das ist eine Halterung für ein Rollo.
Ah. Hm.
Und das kann man drucken, aber das erstmal zu modellieren, das dauert halt, also ich sag mal schon alleine, ich glaube, muss schon einen Tag Arbeit reinstecken, weil das so ganz, also das ist halt nicht nur irgendwie ein Rechteck mit irgendwie 3x4 Zentimetern, sondern das sind also abgerundete Ecken, dann hast du irgendwie so eine Schräge, die da reingefräst worden ist, dann hast du so Stifte, die rausgehen, die ein bestimmtes Profil haben und also das ist halt ziemlich aufwendig, das Ganze dann auch erstmal zu machen und danach muss es halt irgendwann gedruckt werden. Also wahrscheinlich ist es günstiger, sich ein neues Rollo zu kaufen, aber...
Naja, der Herausforderung wegen, was mich ja eigentlich ein bisschen verwundert oder sowas, theoretisch könnte man ja schon das Grobmodell erstmal über optische Sachen aufnehmen. Ich weiß nicht, etwas
gibt. Ich hatte mich auch mit demjenigen, der den Vortrag da hält, unterhalten und es gibt wohl sowas, aber also auch das ist sozusagen hier noch nicht eingebaut. Also man kann das sozusagen mit einer Handykamera... Also es gibt so verschiedene Software für die Handys und die können dann ein dreidimensionales Modell erzeugen. Und das ist.
Ja.
Also das wird auch gehen, aber da ist sozusagen unser System noch nicht vorgesehen dafür. Also da müsste auch noch einiges an Arbeitsaufwand reingesteckt werden.
Ja, und das ja, gut. Ist noch nicht so weit. Denn das wäre ja auch für dich jetzt schon eine Erleichterung, wenn du schon erstmal nur die Abmaße oder die externen Dinger hättest. Die Bohrung und alles in dem Sinne wäre ja dann noch was man nacharbeiten kann.
Im schlimmsten Fall mache ich mir einfach so einen Quarter, den lasse ich mir ausdrucken, dann nehme ich die Pfeile und feile dann das Modell selber
per Hand. Ach so, oder das natürlich machst du einen Vollquarter.
Genau. Ja. So mache ich dann so als Entspannungsübung, wenn ich in der Straßenbahn sitze oder nachdenke und dann irgendwie so nach 10 Jahren oder so ist das dann auch fertig.
Genau.
Und ich sage das ja auch immer meiner Frau, weißt du, weil sie schon mich immer mal fragt, ob ich das jetzt mal gemacht habe oder ob das schon gedruckt ist.
Ja.
Wenn ein Mann sagt, er macht das, dann macht er das auch. Und man muss ihn nicht alle halben Jahre wieder fragen.
Na, sehr schön.
Und jetzt haben wir an der Stelle in der Tat unseren angekündigten Gast.
Ich bin da. Das ist
super.
Wahnsinn, oder?
Genau.
Dass es das nochmal gibt, wer hätte das gedacht?
Ja.
Wo ist denn der Beifall?
Genau. Nach vielen Anläufen und allem. Ja.
Auch jetzt war sie wieder wuselig, habt ihr ja auch schon mitgekriegt. Wie es halt eben mal so ist.
Ne? Ja, genau.
Ihr habt schön warm gemacht hier drinnen?
Ja, genau. Wir haben uns gedacht, zu den Temperaturen draußen gleichen wir auch die Temperaturen im Studio an.
Also die Klimaanlage ist ja an, aber...
Kann ich noch ein bisschen lauter machen?
Ja. Dann.
Ich höre mich sehr verrauscht, muss ich sagen. Was ist denn hier los?
Ach, na, das ist bombastisch. Also jetzt, ich höre es auch verrauscht, schon die ganze Sendung.
Ja.
Aber jetzt können wir dich als Techniker wirklich mal heranlassen.
Und entrauscht uns.
Genau. Ich kann es mal versuchen zu entrauschen, aber irgendwie
liegt auch
nicht an der Klimaanlage.
Ach, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade die Klimaanlage ausgemacht.
Ach, warte mal, wir machen mal Folgendes. Halt euch mal ganz kurz die Ohren zu, beziehungsweise setz mal kurz die Kopfhörer ab. So, jetzt hören wir uns klar und deutlich. Probiert mal.
Ja.
Oh, wo ist das Rauschen hin?
Siehst du, oder seht ihr?
Aha. So ist das manchmal. Man muss wissen, wie man das Ganze bedient.
Auf extern gestellt. Und wenn es auf extern gestellt ist, schleifen wir quasi das analoge Signal, was ins Kabel geht, wieder hier aufs Pult als Monitoring, damit ihr, wenn ihr mit der Sendung anfangt, den Jingle hören könnt.
Ja, genau.
Und das Kabelsignal ist leider etwas Ja,
verrauscht.
Sollte natürlich nicht so sein, ist aber leider gerade so, weil die haben ein bisschen was umgebaut und da gab es wohl ein Problemchen. Und seitdem rauscht das etwas. Aber man muss auch dazu sagen, so geht das Signal nicht raus. Das kommt natürlich beim Zuhörer draußen sauber an.
Sauber an.
Es sei denn, den sein Gerät rauscht dann. Ja. Wollen wir nicht von ausgehen.
Aber lieber Matthias, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich bin der Matthias, hier auch im Haus Matze genannt von den meisten. Und ich bin hier der Techniker im Haus, hier bei Radio OKJ, unserem Bürgerradio, nun mittlerweile seit 2016. Ja, das ist meine Hauptfunktion.
Genau, und deswegen hast du auch viele Aufgaben, wie wir auch gerade gemerkt haben.
Ja, es ist vielfältig. Hansdampf
in allen Ecken.
Das ist richtig. Genau. Also da fällt ja nicht nur die Technik drunter, da fällt auch die Studiodisposition drunter. Also wenn die Leute hierher kommen und wollen eine Sendung machen, wie ihr zum Beispiel, oder was vorproduzieren. Die Hilfestellung natürlich auch, falls es Fragen gibt.
Genau, kaputte Sachen reparieren.
Solche Sachen natürlich auch, weil du hattest ja gerade irgendwie was mit Pfeilen oder sowas. Ich habe jetzt gar nicht genau zugehört, was es ging. Das fällt natürlich auch an. Ja, also wir machen das tatsächlich, soweit es geht, hier im Haus selber. Wenn irgendwas kaputt geht, richten wir das wieder selber her.
Wie hat denn in dem Sinne der OKJ angefangen? Also denn diese moderne Technik, die wir hier vor uns sehen, die
gab es
genau.
Also denn tatsächlich
war das damals nur ein stinknormales Mikro und
ja, von der Grundausstattung tatsächlich, was ihr hier drin seht, das ist eigentlich alles noch Originalausstattung 1999, zumindest was den Tisch hier angeht, was die CD-Player angeht. Das Kassettendeck kam, glaube ich, das kam später auf jeden Fall und das Minidisc-Deck auch. Aber tatsächlich die Boxen, also die beiden Monitorboxen und das ist eigentlich alles noch original 1999. Mhm. Ne? Das Broadcast-Pult, das haben wir letztes Jahr angeschafft, im Herbst. Das wurde dann ausgetauscht. Und die analogen Pulte sind dann quasi nicht einfach weggeschmissen worden. Oder die haben wir dann in die Schnittplätze dann halt eingebaut. Denn da war vorher, sag ich mal, klassisches Mischpult drin. Und ihr kennt das ja auch noch, diese analogen Pulte, diese Konsolen. Damit lässt sich es halt einfach ein bisschen einfacher auch arbeiten.
Ja.
Ja, ansonsten, wie hat es angefangen? 13.03. Im März 1999 war also Sendestart hier. Ging natürlich eine ganze Vorbereitungszeit raus. Also da war ich auch noch nicht, ich bin seit 2001 hier dabei, muss ich sagen. Aber ich kann mal ganz kurz so ein bisschen über die Geschichte erzählen.
Ja.
Die Idee, die es damals gab, hier in Jena quasi ein Radio zu schaffen, einen offenen Kanal eben halt zu etablieren. Da gab es eine Menge von Leuten, die eben halt diese Idee auch mitgetragen haben. Und man hat dann einen Verein gegründet, den offenen Hörfunkkanal Jena e.V. seinerzeit. Und dann ist diese Idee so Stück für Stück dann eben halt gereift. Hat sich dann natürlich nach Möglichkeiten umgesucht, wo kann man das Ganze dann eben halt hinbauen. Man ist dann hier auf dieses Gebäude gekommen, hier auf den Schillerhof. Und dann gibt es die Genehmigungsverfahren, die man da durchlaufen muss und die ganzen Zulassungsgeschichten. Man braucht einen Geldgeber, das ist in dem Fall die Thüringer Landesmedienanstalt, die damals die Anschubfinanzierung auch geleistet hat und auch mittlerweile immer noch uns mit einem Sockelbetrag im Jahr eben halt fördert, damit wir einfach existieren können. Das ist so ganz grob die Geschichte. Und dann hat sich das eben halt so über die Jahre weiterentwickelt. Es sind immer wieder neue Nutzerinnen und Nutzer, oder ist ein blödes Wort, Radiomacherinnen, Radiomacher dazugekommen. Mittlerweile sind wir so ungefähr bei 2.900 eingetragenen Radiomacherinnen und Radiomachern. Also das heißt nicht, dass die jetzt alle hier aufschlagen in der Woche oder im Monat, sondern die haben hier eben halt einen Berührungspunkt im Radio gehabt. Die haben hier was produziert, die haben hier mal eine Sendung gemacht. Das fällt alles darunter.
Und kannst du sagen, wie viele davon aktive sind? Also in dem Sinne, dass die sagen wir vielleicht einmal im halben Jahr oder so oder einmal im Jahr mindestens irgendwie was machen?
Also aktive Nutzer, ich glaube, hatten wir so, nicht, dass ich jetzt irgendwelchen Kram erzähle, aber 100, so im Monat. Ich glaube, so in der Größenordnung so müsste das sich belaufen. Und dann wechselt das halt immer. Es kommen neue Sendeformate dazu. Es geht natürlich auch mal eine Sendung weg. Ne? Man muss immer bedenken, das ist alles hier rein ehrenamtlich, was die Leute hier machen. Ne? Die werden dafür nicht bezahlt. Und dann kommen natürlich Sachen dazwischen und dann muss man es eben halt aufgeben. Aber das wechselt halt immer. Ne? Ihr seid ja nun auch schon ein ganzes Stück dabei. In wie vielen Jahren seid ihr?
Ich glaube im fünften.
Im fünften? Oder?
Nee, wir sind doch schon länger, sechsten oder? Jahr.
Im sechsten Jahr sogar schon?
Ja. Ich glaube, wir haben
Jens, guck mal.
12, 13, 14, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, dann sind wir im fünften Jahr.
Im fünften
also fünf. Ja. Und genau. Hat es denn wirklich gleich mit Internet und allem angefangen? Oder wie waren damals im Prinzip von den Möglichkeiten her?
Du meinst jetzt, was sie übertragen ist? Oder
genau, genau diese ganzen Techniken in dem Sinne war die.
Tatsächlich war das, ja, wie hat das angefangen? Also heute zeichnen wir ja auf, jede Sendung wird zum Beispiel aufgezeichnet, wird dann archiviert, auch für die Wiederholung und so weiter und so fort. Das war tatsächlich zu Anfangszeiten, wurde das über einen Videorekorder aufgezeichnet. Okay. Longplay-Modus. ohne Quatsch. Ja, also da stand die Technik noch da hinten in dem kleinen Raum, den kennt er ja auch, gegenüber von der Küche. Und da standen dann zwei Videorekorder und die wurden dann tatsächlich dafür genutzt, große Kassetten, und dann wurde im Longplay-Modus dann eben halt der Sendetag hat mitgezeichnet. Also auch nicht so schön getrennt, wie man das heute hat, wo man sagt, man kann auf jede Sendung dann individuell halt zugreifen, kann die wieder rausnehmen und ausstrahlen. Der ganze Sendetag wurde aufgezeichnet, dann wurde das Band für den nächsten Tag, das System fahren wir ja immer noch so, dass wir die Wiederholung meist den nächsten Tag, dann sobald es ins Konzept halt passt, senden, zurückgespult und dann nächsten Tag dann quasi wieder ausgestrahlt. Also eine relativ umständliche, komplizierte Geschichte. Ne? Und dann wurden die Bänder 8 Wochen archiviert, also wir hatten eine ganze Menge von diesen Bändern, die standen im großen Regal an der Wand und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Okay. Ne?
Also das heißt sozusagen, so ein Archiv der ganz alten Sendung gibt es dann quasi
gar nicht mehr? Es gibt einen Teil noch schon.
Okay.
Ja, ja, das ist dann also überspielt worden, ist dann digitalisiert worden. Dann haben wir angefangen, für die Archivierung CDs zu brennen. Mhm. Oder beziehungsweise als die DVDs dann aufkamen, das dann auf DVDs zu brennen. Die Sendetage beziehungsweise einzelne Sendungen. Das Problem ist tatsächlich nur gewesen, es gab einige Rohlinge oder auch Chargen, die wir da hatten, die tatsächlich, wir haben ja keine Klimakammer oder sowas, wo wir das drin lagern können. Die haben dann angefangen, so kleine Auflösungserscheinungen zu bekommen. Ja. Ne? Und da ist natürlich ein Teil dann davon leider auch nicht mehr brauchbar. Mhm. Aber wir haben ein ziemlich großes Archiv und da gehen wir auch manchmal rein und holen dann mal die eine oder andere Sendung raus. Das wird man dann manchmal Freitag. Das ganze Format heißt dann Rumpelkammer aus dem Archiv geholt. Und da bringen wir dann so alte Schätzchen einfach mal. Zugehör wieder.
Schön.
Ja. Können wir von euch auch mal machen. Also können wir mal eine Sendung rausgeben.
Die ersten, aber wobei ihr dafür nicht mal irgendwo hingehen braucht.
Das stimmt. Ja,
genau.
Das ist jetzt alles ziemlich unkompliziert. Mit dem Aufkommen dann eben halt von MP3. Man konnte ja auch schon aufzeichnen. Also Rechner gab es natürlich zu dem Zeitpunkt ja auch schon. Ne? Also Wave und sowas, unkomprimiertes Datenformat. Aber das hätte natürlich alle Speicherkapazitäten gesprengt. Ne? Daran war nicht zu denken.
Also das WFH könnte man auch klassisch komprimieren einfach und dann ablegen. Das sollte man doch auch ziemlich, ich weiß es gar nicht, aber halbwegs nah an MP3 rankommen. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich habe es jetzt einfach so, ne?
Nee, also MP3 ist so eine Reduktion von
Also je nachdem.
Faktor 50 oder sowas. Ja.
Okay, na gut, dann nehme ich alles so.
Aber, das Gegenteil. Also eine Stunde Audiomaterial sind 600 und noch irgendwas Knieps, Megabyte
650
und sowas, oder sowas. In der Größenordnung. Und wenn man das natürlich hätte irgendwo auf die Festplatten zu der Zeit gepackt.
Genau.
Völlig utopisch.
Ja.
Ne?
Ja.
Was man noch gemacht hat, stellenweise, weil ich vorhin auf das Minidisc-Gerät nochmal, drauf wurde dann noch ein Teil auch noch archiviert und auf Sendung abgelegt. Aber das ist natürlich auch ein Format, was mittlerweile nicht mehr existiert.
Mhm. Ja? Kannst du da was sagen zur Langzeitqualität? Weil das wurde ja damals auch mit erfunden, gelobt für Archivierung.
Jetzt.
Genau. Habt ihr da mal wieder Sachen angehört, reingeguckt?
Das geht tatsächlich.
Ah. Die also leben also
die
besser
tatsächlich
als
noch,
DVDs.
Die Dinger, ja, CDs. Das hat sich auf jeden Fall gehalten. Die haben, also es gibt noch ein paar Nutzer, die haben tatsächlich ihre Jingles, die sie am Anfang mal gemacht haben, vor vielen Jahren. Das ist bei Perfect Pitch zum Beispiel so. Der kommt noch mit der Minidisc. Die hat allerdings den Nachteil, da ist die Mechanik etwas kaputt gegangen. Es gibt da so einen Schiebemechanismus, wie ähnlich wie bei der Diskette damals, was den so ein bisschen, was die Innereien quasi schützt.
Schade.
Und das hat es ein bisschen zerlegt. Aber ansonsten funktioniert auch tipptopp.
Ich habe nämlich noch welche zu Hause liegen, von daher kann ich auch mal...
Kannst du machen, also kannst du gerne mitbringen, kannst hier reinhören, dann, kannst sie dann auch überspielen, wie auch immer. Also.
Nee, beziehungsweise dann eben zur Verfügung stellen, wenn sie mal in dem Sinne auch noch genutzt werden sollen.
Also, das aber, hat natürlich abgenommen.
Ja, eben.
Ganz am Anfang, als wir diese Field Recorder nicht haben, jetzt haben wir ja eine ganze Menge an Geräten, die wir halt mit rausgeben können, wenn jemand zum Beispiel ein Interview machen will oder eine Bandaufnahme machen will. Dann haben wir ja verschiedene Geräte, die alle ja mit einer SD-Karte funktionieren.
Ja. Also Gerät heißt jetzt im Sinne von...
Das ist ein Aufnahmegerät, ein portables Aufnahmegerät.
Mikrofon.
Mikrofon ist, ist beinhaltet eben halt meistens noch ein kleiner Lautsprecher, auch zur Kontrolle. Und dann eben halt die dementsprechenden Tasten, um die Funktion eben halt einzustellen. Diverse Anschlüsse noch, das geht dann über Klinkenanschlüsse, XLR-Anschlüsse. Also da ist jedes Gerät anders. Ne? Dann haben wir die klassischen Flashmix, das quasi, das sieht aus wie ein normales
Mikrofon, also Handmikrofon,
wie man es Das hat eben halt den Speicher und die Aufnahmeeinheit gleich mit integriert. Ja, also
das hatten wir damals bei der Live-Sendung vom Jenaton, also bei den Voraufzeichnungen hatte ich diese Flashmix mit dabei.
Ganz hervorragende Geräte, muss man sagen. Ja, die lassen sich easy bedienen und haben eine super Qualität, also eine Top-Qualität. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Diese Geräte arbeiten eben halt dann, wie gesagt, mit diesen
SD-Karten,
SD-Karten. Und ganz zu Anfang, weil wir beim Minidisc waren, haben wir das mit diesem portablen Minidisc-Recorder gemacht. Ah, ich weiß nicht, ob man die noch kennt. So ähnlich in der Größe wie die Walkmans seinerzeit. Noch ein bisschen kompakter natürlich auch, ne? Durch das Format eben, durch die Kassetten, beziehungsweise Disketten, die da drin sind. Und dann ein klassisches dynamisches Mikro halt angeschlossen, so kleine Klinkenbuchse. Und dann sind die Leute losmarschiert und haben dann quasi aufgezeichnet. Das ging eigentlich auch ganz gut. Das war eben halt Stand der Technik zu der Zeit. Und irgendwann durch die Benutzung, das geht ja hier durch viele Hände, sind dann die Buchsen irgendwann noch kaputt gegangen. Und dann ist es auch ausgelaufen, das Format, muss man einfach sagen. Und dann kam eben halt wirklich die Field Recorder mit MP3, je nachdem.
Field Recorder heißt, das sind diese H2 und H4?
Zum Beispiel, diese Zoom-Geräte, H2, H4, Tascam hat da unterschiedliche. Also hat jeder Hersteller, und es ist immer mehr geworden.
Ja.
Marantz-Geräte hatten wir ganz am Anfang auch noch für die Medienpädagogik. Da konnte man ganz wunderbar noch ein externes Mikro anschließen. Das ist immer ganz wichtig, wenn die Kids damit rausgehen, dass das quasi nicht so von selber funktioniert. Ne? Dass man schon sehen muss, ich muss darauf achten, dass der Pegel stimmt und dass ich nicht zu weit weg bin vom Gesprächspartner oder auch nicht zu nah dran und so. Und das war mit diesen Geräten eigentlich immer ganz gut möglich. Ja, wenn man so ein kompaktes Gerät hat, das hält man jemand unter die Nase, drückt auf den Knopf. Und die steuern auch meistens noch vollautomatisch aus und dann ist gut. Ne? Und das war bei denen eben halt noch nicht so.
Ja. Aber insofern ist im Prinzip der OKJ auch so, durch mehrere Stufen der technischen Wandlung gelaufen.
Ja. Wir haben die ersten, oder als ich angefangen habe, was hatten wir da für Rechner? Das waren Pentium-Systeme, 533 MHz Taktfrequenz hatten, glaube ich, die Prozessoren noch. Dementsprechend wenig RAM, auch die Festplatten, auch kleine Festplatten, aber SCSI-System war das zu der Zeit. Also auch recht stabil, Windows-NT-Betriebssystem. Kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Ja, und natürlich von der Schnittsoftware. Es gab damals eine spezielle Schnittsoftware, die wurde ursprünglich von Sony entwickelt. Das war ein ganzes Paket, also auch mit Automation. Das nannte sich BMS, das Ganze. Broadcast Media System oder auch sowas, hieß das. Und das wurde dann an eine andere Firma, eine schwedische Firma verkauft. Die haben es dann noch ein bisschen weiterentwickelt. Das haben wir eine ganze Zeit lang genutzt. Es war ein ziemlich einfacher Editor, also für die Audio-Files. Da konnte man nicht viel verkehrt machen. Man hatte also wenig Einstellmöglichkeiten. Und ja, das haben wir dann abgelöst, irgendwann mal durch Samplitude. Aus Stabilitätsgründen einerseits und einfach ein bisschen flexibler halt einfach auch zu sein. Ne?
Und jetzt Also ich kann nur sozusagen jetzt mal einwerfen, ich hatte das jetzt immer hier im Hintergrund ausprobiert, unseren letzten Datenkanal, der ist hier aus dem Studio mit 275 MB gefallen, als MP3-Datei.
Ja.
Die habe ich einfach mit FFmpeg umgewandelt in eine WAV-Datei, es sind 1,2 GB draus geworden.
Ja.
Und dann mit BZIP wieder gepackt, das sind 860 MB dann draus geworden wieder.
860.
Aber also trotzdem. Also das Dreifache von dem Original, vom MP3 ungefähr.
Ja.
Also nur mal so als kurzer Anhaltspunkt.
Ich glaube, BZIP gab es zu der Zeit noch gar nicht.
Nein, man hätte GZIP nehmen müssen, vermutlich. Ich meine, jetzt gibt es auch noch bessere Algorithmen. Also vielleicht wären wir noch auf 700
kann kommen, noch ein bisschen,
auf 275 wäre wahrscheinlich
auch knietschen, ja, aber wie gesagt, die Festplattenkapazität war ja nicht mal ansatzweise, so wie das heute ist. Gell. Ich kann mich noch an meinen ersten Rechner erinnern, den ich zu Hause hatte. Ich hatte 120 Megabyte Festplatte und das war schon, glaube ich, schon viel zu der Zeit.
Ja, genau.
Ja. Okay. Ja, und an der Stelle eben von, du hast ja jetzt im Prinzip diese Software angesprochen gehabt, die ist ja eigentlich für die Sendung gedacht, die vorproduzieren.
Richtig.
Denn ihr habt ja die zwei unterschiedlichen Formate, entweder wie wir hier live drauf los.
Oder es ist eine Vorproduktion halt. Ne? Also die beiden Formate gibt's.
Dass man, ja genau, und eben Vorproduktion unter Umständen drüben an einem Schnittplatz oder auch ganz normal wie hier im Studio. Dann wird das Ganze aufgezeichnet und derjenige bearbeitet sich es einfach nach.
Richtig. Dann mit Hilfe oder ohne Hilfe, je nachdem. Also wir haben ja Nutzerschaft, das geht ja, sage ich mal, von 8 bis 80, sogar noch mehr, also bis
und auch weniger.
95. Ja, und auch noch drunter.
Genau.
Ja, tatsächlich.
Ja, genau.
Unsere älteste Nutzerin, die wir haben, ist, glaube ich, 95 Jahre alt. Die macht hier selbstständig auch noch tatsächlich Sendungen. Ja. Natürlich dann auch mit Hilfe.
Ja, aber...
Und das lassen wir halt jeden frei, was er halt machen möchte. Die einen wollen live, die anderen wollen vorproduzieren. Genau. Die anderen andere wollen eben halt am Anfang erst vorproduzieren, wechseln dann aber zu live. Also das ist halt ganz unterschiedlich. Ne? Das sind so die beiden Grundgeschichten. Dann haben wir natürlich auch noch Übernahmen von anderen Bürgerradios. Es gibt ja noch ein paar mehr in Thüringen. Es gibt Wartburg Radio zum Beispiel in Eisenach noch. Dann gibt es den SAB in Ruderstadt, Saalfeld-Ruderstadt. Das ist das Bürgerradio für die Region.
Die Radio auch Frei?
Erfurt. In Erfurt noch, genau, Radio Lotte in Weimar und so weiter. Genau. Und also es findet halt auch ein gewisser Austausch halt statt, der Sender untereinander. Und dann übernehmen wir zum Beispiel Sonntag in der Thüringen-Zeit Programme vom SAP. Ach, Nordhausen habe ich natürlich noch ganz vergessen. Von denen übernehmen wir auch noch was.
Ja. Was heißt eigentlich das Übernehmen? Also früher war das wahrscheinlich dann mit einem Verschicken von einer Videokassette verbunden?
Ja. Nee, zu dem Zeitpunkt haben wir das nicht gemacht. Tatsächlich nicht. Es sei denn, es ist mal irgendwo eine Sendung tatsächlich produziert worden. Wir haben das dann, oder die haben das dann auf eine CD gepackt. Also die CD-Player gibt es ja schon Ewigkeiten. Ja. Und wir haben das dann eben halt direkt von CD dann halt abgespielt. Heute ist das so, es gibt eine Austauschplattform, wo die Leute ihre Sendung halt reinlegen können. Und wir können da drauf zugreifen, können die in das Sendesystem halt reinladen und dann wird die dann dementsprechend halt auch ausgestrahlt.
Wesentlich einfacher.
Wesentlich einfacher, ja. Also da hat sich ganz viel getan in der Richtung. Auch was die Livestream-Geschichten und sowas angeht. Da auch. Aber dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr bei Aufzeichnung. Ich hatte ja vorhin mit der Kassette hatte ich das erzählt gehabt. Was wir zwischendurch noch gemacht haben, das fiel mir gerade wieder ein, Stichpunkt CD. Es gab dann, oder es kamen dann diese CD-Rekorder auf. Die gibt es auch immer noch. Ne? Das sind also quasi Standardgeräte, gibt es auch als 19-Zoll-Geräte, so wie es hier zum Beispiel im Studio ist. Und dann gab es spezielle Audio-Rohlinge, die konnte man reinlegen. Und dann konnte man 1:1 dann quasi mitzeichnen. Das haben wir tatsächlich auch eine Zeit lang gemacht. Mhm. Also wenn das so nachgefragt war, dass die Leute ihre Sendung auch gleich mitnehmen wollten, haben wir am Anfang der Sendung dann ein CD-Rolling reingepackt, haben dann mitgezeichnet und haben das dann quasi wieder rausgegeben.
Aber in dem Sinne wären wir ja schon da rausgefallen, denn unsere Sendung sprengt.
Wir hatten zwei. Das richtig gewechselt. Das konnte man auch nicht automatisieren. Also das ging nicht. Das ging wirklich dann nur, wenn du dann auch die Knöpfe dann dementsprechend halt gedrückt hast. Ne? Hat ganz gut funktioniert, war ein bisschen langwierig dann zum Schluss, das Finalisieren etc. Ich glaube, das hat auch bestimmt noch mal 10 Minuten gedauert oder so. Aber es war noch eine Möglichkeit, eben halt das gleich zur Verfügung zu stellen. Ja. Also da waren wir immer recht experimentierfreudig, was auch solche Sachen eben halt anging. Ja.
Und aus welchen Gründen haben die Leute es damals mitgenommen? Einfach, um sich zu archivieren?
Genau, um das nochmal nachzuhören einfach. Ne? Viele wollten auch ihre Sendung einfach nochmal nachhören, mal gucken, was, wie komme ich rüber.
Ja? Ja, das haben wir ja auch.
Und dann einfach zu analysieren, was kann ich vielleicht verändern? Oder einfach auch nur, um sich eben halt ins Regal zu stellen. Mhm. Vielleicht ein paar Jahre später nochmal drauf zuzugreifen und zu sagen, ach guck, da habe ich was weiß ich, eine Sendung über, Kulturarena gemacht oder irgendwas.
So waren die Anfänger. Hm, ja. Genau, dass man noch mal rein.
Das machen ja heute noch viele. Ihr nehmt ja die Sendung auch mit und die Großteil der Nutzer, die hier sind, machen das auch.
Ja, na, wir wollen halt, oder ich würde gerne halt noch als Podcast raushauen. Das ist sozusagen meine Intention. Und dann ist sie quasi auch mehr oder weniger dauerhaft archiviert. Ich meine, ich glaube, wir müssen sie nochmal irgendwie bei archive.org hochladen, wo man dann sagen kann, okay, dann ist es quasi für immer irgendwie. Ja.
Das ist auch so eine Sache, also gerade Archivierung oder eben halt auch wirklich für andere eben halt bereitzustellen, da sind wir noch dran, mit einer Mediathek da noch was in die Wege zu leiten, dass das auch für alle eben halt noch zugänglich ist, bis zu einem gewissen Grad. Also es gibt auch Gesetze, an die man sich da halten muss, an Regelungen und so weiter und so fort, die zum Beispiel besagen, so eine Sendung kann 7 Tage im Netz stehen. Aha. Danach muss er eben halt wieder rausgenommen werden. Ah. Ne? Oder man sagt eben halt, man möchte es dauerhaft stehen haben, dann befreit man das eben halt von der Musik. Das sind halt einfach rechtliche Gründe, die da dem dann halt entgegenstehen.
Ja. Das ist das, was ich ja letztlich, also mit unserer Sendung ja hier nicht mache, weil sozusagen die Annahme ist, dass es alles CC-lizenzierte Musik ist und damit GEMA-frei. Genau. Aber bei meiner anderen Sendung, Radio Insecurity, da ist manchmal so, dass wir in der Sendung halt GEMA-belastete Musik spielen.
Und die nehmt er dann raus.
Und die nehme ich dann später raus. Ja. Also das, wenn ich die nachbearbeite, schnippel ich die dann raus. Dann
seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Ja, ja. Genau. Ja. Aber jetzt ist natürlich für mich die Frage, ich spreche hier in so ein schwarzes Ding da rein.
Bummelt.
Und wie landet das dann in den Ohren der Hörer? Also das ist so für mich so die zentrale Frage, die ich gerne klären würde in der Sendung.
Die zentrale Frage, du sprichst ins Mikro und es kommt auf einmal bei den Hörern an.
Den lustigen Weg verfolgen.
Lass uns den Weg einfach mal zurückverfolgen. Also du sprichst, du erzeugst eine Schallwelle quasi und wenn man jetzt hier mal das Mikrofon, müssen wir jetzt nicht machen, aber den Windschirm halt mal abmacht, dann sieht man da drin so eine kleine Membran. Ja? Und da trifft dann quasi der Schall drauf. Das Ganze wird dann, ja, ein elektrisches Signal im Endeffekt verarbeitet, geht dann über dieses XLR-Kabel, was ihr da oben seht, geht das dann raus und landet dann hier drüben in so einer Breakout-Box hier oben, zwei dieser Boxen, die gehören also mit zu diesem Broadcast-Pult, was wir hier haben.
Also sieht letztlich aus wie so eine Radioanlage, also eine, die man sich früher
so eine große
gestellt hat, so ein großes, so ein mit CD und Schallplattenspieler.
Wir müssen das ja ein bisschen beschreiben, genau. Dort wird quasi das Signal umgewandelt, beziehungsweise erstmal nochmal verstärkt. Und gesteuert wird das Ganze hier über den Broadcast-Mixer. Ne? Es gibt hier also verschiedene Fader-Module, nennt man das Ganze. Und da gibt es eins fürs Mikro und eins fürs Headset. Beziehungsweise es gibt immer zwei von jedem. Dann gibt es das Ganze nochmal für CD und für Kassette und eben halt alles, was hier an Sourcen hier so im Studio vorhanden ist.
Inklusive Schallplattenspieler?
Natürlich, ja, die wollen wir natürlich nicht vergessen. Ne?
So, ich hatte jetzt erwartet, dass du Telefon sagst, weil du jetzt
immer das so mit reinbringst. Telefon haben wir natürlich auch, Studiotelefon.
Genau.
Das läuft quasi alles dort auf und das Pult hat im Endeffekt, beziehungsweise hier die Module haben eigentlich nur die Funktion, das Ganze eben halt zu regeln. Also mit diesen On-Off-Button, die ich unten habe, beziehungsweise nur diesen On-Button, früher gab es bei diesen analogen, haben wir diesen On-Off-Button gehabt, kann ich das ein- und ausschalten und über diese Fader kann ich dann eben halt dementsprechend die Lautstärke halt einfach anpassen, beziehungsweise die Intensität beim Mikro, was geht eben halt jetzt dann raus. Ne? Im Gegensatz zu dem analogen Pult ist es tatsächlich so, ihr kennt vielleicht den Kabelboost noch?
Nee.
Das war unter dem Tisch ganz gut versteckt, mehr oder weniger. Ja, also da ging dann quasi das Audiosignal vom Kopfhörer zum Beispiel oder von CD direkt noch in das Pult rein. Ja. Das hat man ja heute nicht mehr. Das ist ja alles quasi in diesen beiden Boxen drin. Das sind also im Endeffekt auch nichts anderes als kleine Computer.
Digitalisierer
und das ist komplett, das wird dann analog digital, wird dann halt dementsprechend halt gewandelt, das Ganze. Und das passiert eigentlich alles nur noch da drin. Und das Ganze ist eigentlich nur noch eine Bedieneinheit, ne? Inklusive Monitor, wo man verschiedene Einstellungen noch machen kann. Da kann man einen Equalizer mit dazu schalten, Limiter, Kompressor, dann kann man die Kanäle umbenennen. Also die Konfigurierbarkeit so eines Pultes, eines Digitalpultes, ist unglaublich, was man da machen kann. Ne?
Jetzt muss ich trotzdem nochmal ein paar dumme Fragen nachstellen.
Ich keine dummen Fragen.
Also mich würde jetzt interessieren, was ein Equalizer, ein Kompressor, ein Limiter ist.
Mhm. Also Equalizer, hast du zum Beispiel die Möglichkeit, sage ich jetzt mal, die Höhen zu beeinflussen, die Mitten zu beeinflussen, tiefer, also besser etc. Das kann man damit alles dementsprechend eben halt dann einstellen.
So wie man es eigentlich auch von der Anlage, von einer althergebrachten Anlage kennt, unter Umständen mit so einer kleinen Schiebe.
Bei diesen Analogpulten hatte man, zumindest bei diesen Mikrofonzügen, hatte man so einen kleinen, ich weiß nicht, könnt ihr euch daran erinnern, zwei kleine Regler oben.
Ich weiß noch, dass wir ganz am Anfang hat uns ein Mitarbeiter der Technik gesagt, bitte fasst diese Knöpfe nicht an, sondern nur an den Schieberegler hoch und runter. Also ich weiß nicht, welchen Namen habe ich vergessen.
War das hier bei dem analogen oder war das bei dem digitalen Pult?
Das war bei dem analogen.
Bei dem analogen, bei dem digitalen. Ja. Das Schöne wollte ich gerade sagen, das ist, das kann man tatsächlich sperren, also mit dem Passwort. Und das ist auch gut so. Bei den analogen Pulten ist es tatsächlich so gewesen, du konntest sie nicht sperren. Und wenn man dann eben halt, hier oben gibt es ja diese ganze Leiste, die ihr oben sieht, die hier leuchtet permanent. Das sind quasi die Programmwege. Okay. Da kann ich dann routen, ich kann sagen, das geht jetzt über Programmweg 1 raus, über Programmweg 2. In dem Fall ist nur Programmweg 1 tatsächlich beschaltet, weil das der Hauptweg ist, den wir eben halt auch brauchen. Und das konnte man halt einfach rausdrücken. Und wenn das halt rausgedrückt war, dann haben die Leute hier drin gesendet. Ja. Dann haben sie auch vielleicht sogar noch gehört oder wie auch immer, oder haben gedacht, es geht raus halt. Weil sie es eben halt auch im Studio gehört haben und es ging aber im Endeffekt nicht zum Hörer raus.
Na, ich kann mich auch noch an eine Sendung erinnern, nämlich an unsere zweite, den Datenkanal Nummer 2, wo wir auch hier im Studio gesessen haben und normal gesendet haben und das am Ende sozusagen in der Aufnahme war ein großflächiges Rauschen. Also man hat uns sozusagen im Hintergrund so ein bisschen reden hören, aber so nur also sozusagen irgendwie hinter so einem ganz großen Rauschteppich.
Okay.
Und ich habe das dann halt versucht, mit der Hilfe von diversen Leuten das Rauschen rauszukriegen.
Das kriegst du dann nicht mehr weg. Nee. Also wenn das Rauschen zu intensiv ist, dann kannst du da filtern und machen, was du willst. Ne? Genau. Und wenn du die Lautstärke noch erhöhst, erhöhst du natürlich auch das Rauschen. Und wenn du Rauschen filterst, wenn es wirklich ein starkes Rauschen ist, dann geht so viel Information verloren, dass dann eben halt auch die Sprache, das klingt dann irgendwie abgehackt, Also das Ganze dann eigentlich im Endeffekt vergessen. Also das hat natürlich auch so Restauration, also was man auch mit diesem Samplitude zum Beispiel machen kann, das hat natürlich auch alles seine Grenzen. Ja. Und man kann es natürlich immer probieren, aber ich sag mal, eine kaputte Aufnahme
ist
halt kaputt. Oder eine richtig übersteuerte Aufnahme ist halt kaputt. Also sollte man idealerweise einfach dann nochmal machen. Ja.
Aber vielleicht, also hätten wir das hier im Studio erkennen können, dass da so ein Rauschen drüber liegt. Ich weiß gar nicht, ob ihr einen Grund gesucht und rausgefunden habt, warum das passiert ist.
Denn das war ja in dem Sinne 2012.
Im Februar 2012 muss es gewesen sein.
Aber er war im Hintergrund quasi noch zu hören.
Also es gibt auch, wenn du hier auf die Seite gehst, den DK2, da kannst du die verrauschte Sendung auch noch runterladen. Also wer da Interesse dran hat, ich rufe gerne immer wieder dazu auf, könnte ich das runterladen und euch dran probieren, das zu entrauschen.
Okay.
Aber es ist verloren sozusagen.
Das ist dann natürlich ein Stück weit verloren. Warum das jetzt so ist oder so war, kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Kann ich es auch nicht mehr so richtig nachvollziehen. Aber vielleicht war es tatsächlich so eine Sache. Vielleicht war ein Mikro an, der andere Weg war halt vielleicht ausgeschaltet, warum auch immer deaktiviert. Ja. Und da saß er vielleicht noch ein bisschen ungünstig, dann war das vielleicht ein bisschen zu leise. Aber das Rauschen erklärt das natürlich jetzt eigentlich nicht. Eine defekte Steckverbindung unter Umständen kann das natürlich durchaus verursachen. Ja. Obwohl natürlich diese Verbindungen, die im professionellen Audiobereich verwendet werden, eigentlich ziemlich störunanfällig eben halt sind. Ne? Also dieses XLR-System quasi. Aber es kann natürlich trotzdem vorkommen. Also ein Kabelbruch oder sowas passiert natürlich auch. Das haben wir gerade oft bei diesen Headsets, die wir jetzt hier auch gerade verwenden. Das ist eben halt getrennt. XLR-Stecker für ein Mikrofon und für die Kopfhörer eben halt ein großer Klinkenstecker. Ne? Dass da mal ein Kabel bricht durch mechanische Belastung halt auch, weil wir die auch draußen mit einem Einsatz haben. Ja, das wäre durchaus
Mhm. Ja, ja, jetzt hast du uns irgendwie erklärt, was der Equalizer ist, also Höhen, Mitten und Tiefen. Was ist jetzt ein Limiter und was ist ein Kompressor?
Der Limiter ist dann eigentlich im Endeffekt nur dafür da, um ein gewisses Lautstärke-Niveau dann halt auch irgendwo, dass es nicht drüber geht. Ne? Dann kann man sagen, eben halt, ich stelle jetzt ein.
Irgendwo in der Ecke war es. Ein kleines Vögelchen.
Ja, ja, irgendein Telefon hat sich da gemeldet.
Also im Endeffekt, um das eben halt dann dementsprechend eben halt anzupassen und dass es dann eben halt nicht über einen bestimmten Wert dann eben halt dann hinausgeht.
Okay. Also so ein gewisser Schutz.
Wenn ich sozusagen hier heimlich ein Flugzeug mit ins Studio nehme und das hier starte.
Naja, das würde wahrscheinlich trotzdem.
Ich würde durchgehen.
Aber das Schöne ist, das kann man eben halt hier bei diesem Pult tatsächlich auch alles am Gerät halt machen und früher halt man eben halt dazu separate Gerätschaften halt einfach nochmal gebraucht. Mhm. Ne? Da war dann eben halt das dementsprechend nachgeschaltet und heute ist das eben halt alles
kompakt
durch die in dem digitale Kästchen. Technik ist das wirklich völlig unproblematisch. Mhm. Ne?
Ja. Genau, und der dritte im Bunde, der Kompressor?
Der Kompressor ist nochmal, um das Signal quasi auch nochmal, ja, wie soll man sagen,
ein bisschen voluminöser.
Voluminöser zu machen, das ist noch ein bisschen, ja.
Also um die Lautstärken ein bisschen auszugleichen.
Auch das noch ein bisschen auszugleichen, genau, dass das dann halt ein bisschen angepasst, genau, dass noch ein bisschen angepasst ist und dass das Ganze eben halt satt dann halt einfach satt klingt dann halt.
Völliger. Genau. Also
die machen dann alle quasi, alle drei sind sozusagen Verbesserungen des Sounds.
Im Endeffekt ja, es ist Soundprocessing, ja, kann man so sagen. Mhm. Und das wird dann dementsprechend, kann man das dann halt einrichten und kann jetzt auch hier bei dem Pult für jeden, der jetzt hier zum Beispiel Radio macht, ein eigenes Set zum Beispiel einstellen. Ne? Ah, okay. Ja, weil jede Stimme ist ja anders. Ne? Mhm. Kannst dann sagen, so, für euch stellen wir das so ein und wir belegen das Pult vielleicht auch so, wie er das möchte, dass man eben halt sagt, ihr habt eben halt nicht die Mikrofone hier vorne, ne, gleich links, sondern ihr habt die irgendwo in der Mitte oder rechts oder also die Anordnung kann man dann dementsprechend ganz individuell machen. Dann drückt man einfach hier auf den Touchscreen auf den sogenannten Snap und dann kann man sich das dann eben halt dann dementsprechend einfach wieder aufrufen. Also das geht ganz wunderbar.
Aber jetzt nochmal für mich, denn das Signal praktisch kommt eigentlich hier oben aus unseren zwei Kästchen und nicht mal aus dem Pult. Das ist eigentlich
richtig,
nur das in dem Sinne die Tastatur für...
Ja, das ist die Bedieneinheit im Endeffekt nur. Ne? Bei den analogen Pulten war das anders. Da ging wirklich jedes Audiosignal, analoge Audiosignal in das Pult direkt rein, auf den jeweiligen Federzug und dort wurde das dann auch dann direkt verarbeitet. Ne? Und ging dann auf das Main-Modul, was dann rechts an der Seite angeordnet war. Wo das dann quasi ja, als Summe ne, dann wieder rausgegeben wurde, um das dann auf den Sendeweg sozusagen zu schicken.
Was heißt eigentlich digital? Ist das dann, ich sag mal, klassisch Wave? Also ist es wirklich dieses amplitudenmodulierte, abgetastete Signal einfach oder ist es ein MP3, was da schon durchflitzt? Was hier oben im Prinzip, was aus unseren zwei Schachteln rauskommt, das digitale Signal.
Das die Summe meinst du jetzt?
Ja, genau, das Ergebnis.
Das Ergebnis, was rauskommt, ist analog tatsächlich, weil wir geben das ja mit analogen Weg wieder raus an den.
So.
An den das,
hier wird es digitalisiert, verarbeitet.
Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, ist aber tatsächlich so, ja. Also das geht dann wieder analog tatsächlich wieder raus. Das hängt aber mit unserer Sendetechnik auch ein Stück weit zusammen.
Also das heißt, du hast vorhin gesagt, es gibt dann Analog-Digital-Wandler, dann gibt es noch einen Digital-Analog-Wandler.
Das wird dann wieder analog quasi wieder ausgegeben. Über einen analogen Weg geht das dann tatsächlich wieder raus. Ne? Und geht dann auf den Übertrager, beziehungsweise da geht es natürlich erst noch nicht hin. Vorher muss es natürlich, wir haben ja mehr Ressourcen hier. Wir haben ja Studio 1 gegenüber Studio 2, dann haben wir Ausspielsystem, wo die Vorproduktionen zum Beispiel laufen, dann die Ausversicherung und diverse andere Sachen, die da eben halt zusammengeschaltet sind. Oder die Lounge, wenn die DJs am Samstag da auflegen, das muss ja auch irgendwie... Das sind ja verschiedene Quellen, ne? Und das muss man ja auch dementsprechend irgendwie routen und schalten können. Und dann geht das natürlich auf ein dementsprechendes Gerät, wo man dann die Quellen dann eben halt anwählen kann. Das kann man manuell machen, das kann man natürlich auch automatisiert machen. Und das, was dann da wieder rauskommt, ne? Die angewählte Quelle, die angewählte Source, die geht dann quasi weiter zum Sendeweg. Das ist dann ein 2 Megabit Koffer, das ist ein Übertrager, quasi da steht auch noch da hinten im Raum und von dort aus geht das Signal via Telefonleitung im Endeffekt.
Ja, klar.
Geht das dann...
Also Telefon oder kannst du gar eine Standleitung?
Das ist im Endeffekt ist es... Ist es eine Telefon, eine klassische Telefon?
Also ISDN oder analog ganz sogar?
Das ist eine ganz normale analog.
Wow.
Ja, das ist also dementsprechend halt gewandelt und geht dann da auf die Reise. Dann im Endeffekt.
Ja. Reise wohin?
Zum Sendeturm.
Ach, ihr habt hier mehr oder weniger die Direktverbindung zum Turm?
Naja, das ist dann dementsprechend über verschiedene Knotenpunkte, noch x Knotenpunkte, die das eben halt noch so kreuzt, landet das dann oben auf dem Cosport. Und von dort aus wird das auch ausgestrahlt, das Signal. Ja, das UKW-Signal kommt von da oben. Vorher wird es nochmal aufgesplittet ins Kabelsignal. Über Kabel sind wir ja auch präsent. Ne? Und von dort aus wird das dann ausgestrahlt.
Eben, das ist der Sendeturm oben in
Winzerlaat draußen.
Genau, oberhalb vom Winzerlaat.
Das ist auch der einzige Sendepunkt, sage ich mal, den wir haben. Ich sag mal, viele Radiostationen, das ist ja verteilt. Die haben dann, was weiß ich, die strahlen damit drüber aus und dann haben sie was weiß ich noch in Weimar einstehen, in Erfurt, nachdem. Genau. Bei uns ist es tatsächlich so, wir haben nur diesen einen Ausstrahlpunkt. Das hat natürlich auch Nachteile, falls da irgendwas ausfällt. Irgendwas gewartet werden muss. Das hatten wir zum Beispiel vorgestern. Ja. Da gab es eine Wartung und dann ist eben halt, nicht mehr auf der Antenne erstmal. Ja, und das hat man auch schon. Gab ja diese Überschwemmung vor ein paar Jahren hier, ne, wo die Saale da über die Ufer getreten ist. Da lief ein Schacht voll, dann gab es eine Störung. Natürlich immer schwierig. Ne? Andere können dann eben halt dann auf die anderen Punkte, sage ich mal, zurückgreifen. Das können wir in dem Falle dann halt einfach
nicht. Aber es geht ja technisch auch gar nicht anders. Also für ein UKW-Signal, das kannst du ja hier in unserem Raum nicht, du kannst doch nicht einfach überlagern, oder?
Nee, das wird jetzt, also, naja.
Wenn wir jetzt in Zwetzen noch einen Sendemast hinstellen, der auch...
Das würde theoretisch, kann man das bis zu einem gewissen Grad sicherlich auch machen. Also auf die Entfernung mit Sicherheit nicht, das ist ein bisschen zu nah. Aber wenn man das wahrscheinlich ein bisschen breitbandiger oder flächiger verteilt oder sowas, würde das mit Sicherheit auch funktionieren. Aber es ist halt einfach auch nicht vorgesehen. Wir sind ja Bürgerradio, also das heißt, wir sind regional. Ja, das heißt, also wir haben eine bestimmte Reichweite. Es soll nicht so sein, dass wir deutschlandweit zu hören sind. Das wäre natürlich schön. Sind wir im Endeffekt sogar weltweit zu hören. Aber das war eben halt nicht das Anliegen und deswegen. Aber es ist auch okay so. Ne? Obwohl es natürlich, man muss auch sagen, wir haben 300 Watt Sendeleistung und es gibt Bereiche hier in Jena, da empfängt man uns eher
schwierig.
Und dann gibt es eben mal Bereiche, da ist es halt wirklich störungsfrei. Da bist du auch durch die Lage bedingt und so weiter und so fort. Ne? Aber da können wir auch nicht dran drehen. Das ist halt einfach so gegeben und festgemacht.
Wie ist es eigentlich mit dem neuen Radio, also mit DAB?
DAB. Das wird uns auch sicherlich irgendwann mal treffen, aber dazu kann ich momentan auch wirklich nicht
Liegt das sagen. Überhaupt im Einflussbereich vom OKJ oder ist das nicht praktisch ein Telekom-Problem?
Das Telekom-Problem in dem Sinn ist es auch nicht. Das ist erstmal, wir werden ja getragen durch die Landesmedienanstalt und so fort. Muss halt einfach gucken, also was kostet das Ganze, was gibt es da für Möglichkeiten und so. Da muss man halt einfach sehen. Ja, aber es wird natürlich auch irgendwann mal kommen, weil irgendwann das UKW ist erstmal noch und bleibt auch erstmal noch, aber irgendwann wird das sicherlich auch mal passieren. Nachdem es ja erst tot gesagt war, DAB, irgendwann kommt.
Denn ist es nicht realistischer, dass Internet bis dahin die Flächenabdeckung hat, sodass ich eigentlich den Stream nehme? Dass DAB eigentlich gerade so ein bisschen, zu spät kam.
UKW oder komplett dann weg und dann nur noch alles per Livestream halt machen.
Genau, solche Sachen. War ja in dem Sinne auch, also die Flächenabdeckung, glaube ich, wird schon mit durchgedrückt werden aufgrund von anderen technischen Sachen. Sagen wir mal eben die selbstfahrenden Autos und solche Sachen. Und dann ist die Möglichkeit, die Technik ist da, dann wird das, denke ich mal, auch darüber kommen. Ja. Zumal es
vielfältiger ist. Wir werden uns überraschen lassen. Ja. Weil du gerade sagst, nochmal Livestream und so, das hat man ja eine ganze Zeit nicht. Das hat man ja am Anfang tatsächlich auch überhaupt nicht. Auch diese ganzen Außenübertragungen, die wir jetzt machen. Ne? Mhm. Das war ja, gar nicht so zu Anfangszeiten und so, war das ja nicht möglich. Das fing ja eigentlich erst an, von außen zu übertragen. Also wirklich, sage ich mal, frei und ungebunden mit Einführung von UMTS etc. Da haben wir dann angefangen, das dann eben halt auch mal zu wagen. Auch so als ziemlich die ersten Bürgerratus, also die wir sind dann raus und haben dann verschiedene Events dann eben halt übertragen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger geworden. Immer mehr Leute haben das halt genutzt. Also die Zellen sind natürlich auch dementsprechend von der Kapazität, haben die ihre Grenzen halt auch.
Mhm. Und also die Mobilfunkzellen.
Genau, die Mobilfunkzellen. Und jetzt ist es so, dank LTE, das nutzen wir jetzt aktuell für unsere Außenübertragungsgeschichten, das funktioniert richtig stabil. Wir hatten gestern auch, haben wir vom Stifterlauf übertragen und da muss ich sagen, da gibt es eigentlich mittlerweile keine Probleme mehr. Und ganz zu Anfang haben wir das per ISDN-Codec gemacht. Ja, okay. Das ist also auch so ein, ja, wie soll man sich das vorstellen, sieht aus wie von der Größe wie ein Videorekorder vielleicht. Oder, ne, so kann man sich das vorstellen. Oder ein CD-Player. Und das Ding war aber zwingend an eine ISDN-Leitung eben halt gekoppelt. Ne? Und das ISDN ist mittlerweile ja komplett tot.
Ja.
Ja, das gibt es sicherlich noch. Gibt es auch noch. Ja, wird auch noch verwendet. Wir haben das auch noch im Haus. Aber es ist im Endeffekt ist es halt durch. Ne? Da gab es zwei Geräte oder man brauchte zwei Geräte dafür. Ein Sender und ein Empfänger. Der Empfänger ist ja fest verbaut, auch im Turm unten. Und der Sender wurde dann halt mitgenommen, wurde dann dementsprechend halt angeschlossen, dann mit Audiosignal beschickt und dann konnte das hier wieder abgerufen werden. Hat den großen Vorteil, dass es relativ verzögerungsfrei das Ganze funktioniert hat und in einer hervorragenden Audioqualität auch. Ne? Aber das ist mittlerweile alles auch abgelöst durch die Funktechnik halt. Ja, da gibt es auch direkt Codecs, die das mittlerweile auch nur über diesen Weg halt machen. Ja, aber das sind natürlich auch Kostenfragen.
Aber in dem Sinne, es ist doch nicht mal gerade Funktechnik, sondern ihr sagt ja, ihr braucht nur Netzwerkzugang. Letztendlich, oder wenn da einer ein Kabel rumliegt.
Wenn einer ein WLAN, sage ich mal, hat oder ein klassischen Internetanschluss, also kann auch per klassischen Netzwerkkabel sein, kann man das natürlich auch machen. Also dass man heute wirklich durch diese Möglichkeiten sehr flexibel.
Wir hatten ja in dem Sinne auch schon die Sendung gehabt im März, als wir beim Hackathon waren.
Beim Jenathon.
Korrekt. Das kleine Pult im Prinzip, was ihr da mitliefert, Mikrofone, wirklich im Prinzip die Studioausrüstung, ein kleiner lustiger Laptop dazu, der dann im Prinzip die Magie macht und das ganze Signal dann auf Reisen schickt, also richtig, quer durchs Internet.
Mehr ist es nicht. Ja. Also man kann das wirklich heute, ja, sagen wir mal, kompakt auf einen Rechner zusammenpacken. Für die Sourcen, also sprich Mikro und so weiter, noch ein mini kleines Mischpult, gibt ja kleine Podcast-Mischpult oder sowas. Das Ding dran, die werden dann auch meistens noch per USB gespeist, haben dann gleich auch die Audiokarte mit drin. Ne? Also das ist heute wirklich kein Problem mehr. Kann man sich irgendwo mit dem Rechner hinsetzen, wenn man eine Verbindung irgendwie hat und kann senden.
Ja.
Und so machen wir das ja auch. Und das mit unserer UK-Biene natürlich.
Genau, die UK-Biene.
Ja. Oh, es ist schön. Richtig. Ich finde, das ist auch so ein kleines Markenzeichen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Die müsst ihr auch mal. Habt ihr schon einen Test gefragt?
Nee.
Aber das hatten wir davor. Das stimmt, das ging mit dem Nummernschild nicht. Genau, das war ein Nummernschildproblem. Aber. Ja, jetzt steht auch die Kulturarena wieder an und verschiedene andere Events. Und natürlich steht ihr auch jederzeit frei. Also wenn ihr die euch schnappen wollt, dann schnappt euch das Ding und fahrt damit mal.
Ja, na, mein Plan war das mal von der Kreativarena zu machen. Aber letztes Mal war das dann für mich persönlich auch zu kurzfristig. Aber vielleicht jetzt im Herbst.
Die ist in Jena, oder?
Die ist in Jena,
genau. Okay.
Genau, hier gleich hier nebenan quasi in der POM-Arena. In der DRK Dreifelderhalle, wie es korrekt heißt.
Da kann sich ja wahrscheinlich keiner wieder was vorstellen.
Nee, wenn man aber es, da legt das DRK großen Wert.
Okay, dann wollen wir das natürlich auch, vermitteln. Ja. Das ist ganz klar.
Ja, und ich denke also auch gerade, wenn das Wetter so schön ist, und das ist auch so ein Anziehungspunkt da. Und finde ich eigentlich ganz nett.
Ja, und da sind wir gerade auch nochmal, weil wir gestern draußen waren, nochmal so auf die Idee gekommen, das doch vielleicht noch ein bisschen zu vereinfachen, das ganze System. Es ist ja an sich schon relativ einfach gehalten und das vielleicht noch ein bisschen kompakter zu bauen, das Ganze.
Was wollt ihr danach ändern? Was
ist euer Plan? Naja, man kann ja mal versuchen, also wenn man verschiedene Ziele zum Beispiel ansteuern möchte, einen Abend oder einen Tag oder sowas, hat verschiedene Events, wo man hin möchte, dass man dann die ganze Technik vielleicht, sage ich mal, doch so packen kann oder das so ausgestalten kann, dass man das einfach, wir haben diesen Tisch hinten drin, den wir rausziehen können, das einfach nach Beendigung rein. Also
einfach rein und dann
los und dann eben halt raus. Am nächsten Ort dann einfach nur wieder raus und eben halt gleich wieder ja, am Start zu sein halt. Ne? Muss man halt sehen. Hat man gestern auch so die Diskussion, wie ist das mit einem, sag ich mal, normalen Laptop? Kannst du nicht während der Fahrt anlassen. Also ist, glaube ich, nicht so optimal, weil dann kannst du nach die Festplatte wahrscheinlich wegschmeißen.
Du hast ja oftmals aber keine Festplatten mehr drin. Ja.
Durch die SSDs ist es natürlich wieder. Dann völlig unproblematisch wieder. Ne? Aber wenn eine klassische Platte oder so, wie das bei dem System eben halt noch ist, dann ist das, glaube ich, nicht so optimal. Ja. Und da sind wir gerade noch dran. Ja.
Ja. Wie letztendlich im Prinzip dieses Signal, das landete ja auch hier wieder im Studio. Wir hatten ja damals von dem Jenaton aus nicht mal eine Direktverbindung eben zum Funkturm, sondern auch ganz erstmal wieder hier vor Ort. Wahrscheinlich
richtig. Auch der. Aber noch über den Umweg. Ne? Immer die Umwege.
Also bei der NSA nochmal vorbei.
Genau, da wahrscheinlich auch nochmal. Ja? Also den Stream-Server an sich betreiben wir hier nicht im Haus. Das machen wir nicht. Also da haben wir einen externen Anbieter, der das macht. Ne? Und wenn ihr von irgendwoher was schickt, schickt diesen Livestream quasi, dann geht er erst auf diesen Stream-Server und wir rufen den dann hier im Haus ab.
Das war ja mal der Wechsel damals mit Max FM, als die leider ausgestiegen sind.
Die haben das damals betrieben, ja.
Musste er ja auch in dem Sinne wechseln, wieder woanders hin. Ja. Und dorthin im Prinzip das Signal, von da ging es dann hierher zurück.
Und dann geht das und quasi dann
den regulären Weg.
Dann geht das dann einen regulären Weg und wird dann eben halt
dementsprechend aufgeteilt. Das heißt, die Leute im Livestream haben sozusagen eher das gehört als die Leute im Radio.
Im Endeffekt?
Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Der Surfer hat es ja nicht selber verteilt, sondern er hat es ja auch wirklich nochmal.
Ja.
Also es ist Ping-Pong, es ist doppelt. Na?
Ah, der Livestream-Server ist nicht der, in den ich mich reinklinke, wenn ich hier bei Radio OKJ gehe und dann auf Livestream, da auf Play klicke
quasi. Doch.
Also müsste ich es ja eher gehört haben als im Radio.
Auf diesen Stream, der von der Außenstation kommt, wirst du nicht zugreifen können. In den kann man sich nicht einfach reinklinken. Das wird kein öffentlicher Stream sein, der dann hierher
funkt. Den du direkt jetzt...
Wenn wir jetzt hier den Jenaton, oder Kabinen. Also mein Verständnis war, dass es jetzt zu diesem Streaming-Server geht.
Zu dem Streaming-Server
geht das, genau. Und der Streaming-Server streamt das ins Netz raus und ihr greift das Netz, das
Signal aus. Wir greifen das von dem Server quasi, wird das dann, der stellt ja dann auch die dementsprechenden Kapazitäten halt bereit. Ne? Das war hier, was wir hier auch nicht machen können. Na, wir können jetzt nicht so viel, 100 Slots zur Verfügung stellen, wo die Leute eben halt drauf zugreifen können. Deswegen macht das auch ein externer Dienstleister halt einfach. Ne? Also das wäre nicht möglich, dass wir das hier bereitstellen. Kapazitätengründe auch, ne? Das ist ganz klar. Und von dort aus wird das dann quasi dann abgegriffen. Ne? Und wir selber holen uns das aber natürlich auch hier für den Verbreitungsweg UKW und so weiter. Natürlich auch von dort. Ne? Das geht natürlich nicht anders. Ne?
Okay.
Aber man könnte natürlich auch sagen, du streamst jetzt
von standardmäßig
ist das jetzt so eingestellt. Genau, ist es so eingestellt, dass der Stream, den du absetzt, direkt, dass du den öffentlich machst. Was weiß ich, gibt es 5 Slots frei und dann können eben halt 5 Leute dann eben halt drauf zugreifen. Ja, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja, Walter macht das auch so, genau. Frühstücksradio etc.
Am Sonntag, der schickt ja im Prinzip sein Signal aus Kala.
Richtig.
Auch dann an den Zentrum.
Wir greifen das ab. Also er hat einen eigenen in dem Falle.
Ja, er hat einen eigenen Streaming-Server. Genau.
Bei ihm greift man es eben halt nur ab.
ist ja wirklich erstaunlich. Und, also Grüße auch dorthin, denn er hört uns, glaube ich, wieder zu.
Okay,
ja dann Grüße viele Malte Grüße. Und das ist eigentlich im Endeffekt das Prinzip. Ne? Und die anderen Bürgerradios machen das eben halt auch. So war ja auch ein bisschen, hat ja auch wirklich gedauert, bis wir diese Livestream-Sache hatten. Das war ja tatsächlich auch ein rechtliches Problem, bis die GEMA irgendwann mal gesagt hat, okay,
passt schon.
Ne? Genau. Passt schon, könnt ihr jetzt machen. Und ganz zu Anfang war es ja auch wohl hier so gewesen. wenn die Leute eine Sendung gemacht haben, fallen ja wieder GEMA-Gebühren an. Ja, mhm. Ist ja meistens so. Und es musste dann quasi eine Playlist geschrieben werden und dann wurde das abgerechnet. Ja. Mhm. Und dann gab es irgendwann mal einen Rahmenvertrag, wo das dann eben halt dementsprechend, oder die gibt es immer noch, wo das dann dementsprechend eben halt mit abgegolten ist. Mhm. Weil das ist völlig unpraktikabel. Ne? Und dann hätte man hier auch niemanden mehr sitzen, der hier. Das würde einen das auch total verleiden. Ich sag mal, wenn ich jetzt hierher kommen muss, und sagst, was weiß ich, muss jetzt hier noch die Geldtasche noch füllen, sage ich mal. Da.
Ja, na gut, das ist das, wo wir halt eben auch klar sagen, wir sind GEMA-frei. Hm. Aber in dem Sinne, wenn DJ oder sowas und...
Ja, ja klar.
Gut, die sind es auch gewöhnt von echten Auftritten. Beim Live-Auftritt, da ist dieses Spiel auch so, dass die am Ende eine Liste abliefern müssen, damit der Veranstalter die GEMA-Gebühren bezahlen kann. Die sind da geübt in dem Sinne.
Aber wenn man das hier tatsächlich so machen müsste, das wäre eben halt...
Ja,
für die Sendung, das wäre völlig utopisch. Ne? Und das hat man Gott sei Dank ganz elegant eben halt gelöst. Und das macht uns ja auch aus. Ne? Unsere Bandbreite, die wir haben, kannst du sagen, wir haben vom Schlager bis schwärzesten Metal, sag ich mal, ist alles dabei. Also die volle Bandbreite. Ne?
Also heißt das, dass quasi jetzt jeder zu euch kommen kann und sagen kann, ich mache eine Sendung?
Ja. Also diese Offenheit haben wir uns eigentlich auch beibehalten, auch nach Änderungen zum Bürgerradio. Vorher hat es ja vorhin schon mal gesagt, wir haben ein offener Kanal.
Was ist da drin?
Gab's, naja, wir hatten zu Zeiten des offenen Kanals eben halt keine Pflicht, sage ich mal, redaktionelles Programm zu machen. Mhm. Ne? Also es war kein Wortbeitrag, Wortanteil gefordert etc. Und dann gab es eben halt die Umstellung eben halt, es gab eine Gesetzesänderung und dann gab es natürlich dementsprechend auch neue Richtlinien und dann ist, man macht aus diesen offenen Kanälen, die baut man eben halt um zum Bürgerradio, ne, mit den entsprechenden Auflagen, Wortanteil und so weiter und so fort, alles was da dran gekoppelt war und aber auch zusätzlich noch mit der Schiene der freien Sendeplätze. Ne? Ihr seid jetzt zum Beispiel im redaktionellen Teil zu Hause. Da gibt es viele Sendungen, die sind in den freien Sendeplätzen eben halt. Die haben dann eben halt jetzt zum Beispiel nicht die Pflicht, jetzt einen bestimmten Wortanteil zu bringen.
Ne? Ach, der Wortanteil besteht, der besteht für den gesamten redaktionellen Block. Also wie wir füllen heute schon mal eigentlich den ganzen Bedarf.
Ja, genau.
Schon
die ganze Woche wahrscheinlich.
Oder wenn zum Beispiel Stadtrat oder sowas.
Deswegen werden wir immer mit so einem großen Bouquet an Blumen begrüßt, wenn wir hier
kommen. Ja, also das ist so ein Teil und so weiter und so fort. Aber die Zugangsoffenheit ist natürlich trotzdem nach wie vor wichtig. Das haben wir uns auch eben halt bei der Umstellung in diesem Prozess halt auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir eben sagen, wir wollen trotzdem das beibehalten. Ne? Den Leuten, die herkommen und wirklich was machen wollen, dass wir denen auch wirklich eine Möglichkeit bieten.
Aber ich sag mal, du hast gesagt, es gab da eine Gesetzesänderung. War es denn so, dass es irgendwie so offene Kanäle oder Bürgerradios oder sowas gab, die quasi nur Musik gespielt haben? Oder ist es ein Anspruch
des Landes? Im Endeffekt hat sich das einfach so, wurde das dann irgendwann mal so beschlossen. Mhm. Und es hat natürlich auch alle betroffen, also nicht nur uns.
Okay.
Also in Thüringen jetzt.
Ja, aber wenn ich jetzt, ich meine, gut, ich bin jetzt kein allzu großer Radiohörer, aber wenn ich mal hier so die, ich sag mal, halbwegs überregionalen Sender, also sowas wie MDR und Antenne Thüringen und sowas anhöre, habe ich den Eindruck, dass es, wenn es eine Wortgrenze gibt, muss die ultra niedrig sein oder es gibt keine.
Also, die mussten das dementsprechend auch anpassen tatsächlich.
Okay. Also haben die jetzt mehr Wortbeiträge?
Ja,
so müsste ich doch wieder mehr Radio hören.
So sollte es eigentlich sein. Ja, wie das nun gezählt wird, wer das nun zählt und ob das nun alles so, sag ich mal, Sinn macht, das bleibt natürlich alles auch dahingestellt.
Ja, ja. Ne?
Aber ansonsten Zugangsoffenheit, das ist das, was wir hier weiter leben. Ja. Das ist auch wirklich ganz wichtig.
Dieses Gesetz trifft das eigentlich jetzt nur in dem Sinne indirekt über die Förderung der Landesmedienanstalt auf den OKJ zu. Es war eben vor kurzem diese Geschichte, wo es darum ging, ab wann ist eine Sendung oder ein Auftritt in dem Sinne, eine Radio-Fernsehsendung, wo es, mir fällt jetzt leider nicht mehr, dieser Internet-Stream ein, es gibt im Internet gibt es ja wie YouTube und noch andere Sendungen, oder,
wo man gesagt hat, das sind auch also quasi Rundfunkveranstalter.
Genau, das ist.
Ach ja, ich weiß, was du meinst.
Der dann letztendlich auch abgeschalten hat, Weil
und ich glaube, also beim Livestream war das, glaube ich, wenn du mehr als 500 oder mehr als 1000, also es gab so eine Grenze.
In der 500
Zuschauer oder Zuhörer hast.
Genau. Und wenn du ein redaktionelles Programm machst, sprich, wenn du irgendwas redest, was den Leuten erzählst, und das Entscheidende war, glaube ich, auch, dass die Leute es nicht beeinflussen können. Mhm. Also in dem Sinne wirklich Broadcast, also in dem Sinne unidirektional. Und denn da war oder da ging es letztendlich darum, ob man mehr oder weniger auch übergriffig wird oder letztendlich, ob nicht auch diese ganzen Gesetze für die Internetangebote gelten. Das, was viele heutzutage, vor kurzem hatte ich nämlich jetzt auch was gelesen, da war, wurde einer dieser YouTube-Kanäle verklagt oder verurteilt, weil einfach das war eine Dauerwerbesendung. Die haben dann auch der Reihe nach präsentiert und nach den Mediengesetzen ist das halt kennzeichnungspflichtig. Ist
dann kennzeichnungspflichtig.
Genau.
Wenn man das dann drauf anwendet, mit Sicherheit.
Ja. Genau. Ja. Und ich weiß nämlich nicht, dieses Gesetz, was du jetzt ansprachst, ob das nur die klassischen Rundfunk.
Ja, das war das der klassische.
Ich meine, das wäre jetzt so ein schönes Anwendungsbeispiel, wenn du sagst, man darf alles senden. Da könnte ich jetzt eine Dauerwerbesendung für, keine Ahnung, Henkel trocken machen.
Das darfst du hier nicht.
Also es gibt dann doch Einschränkungen.
Das ist auf jeden Fall eine Einschränkung natürlich. Ne? Also traditionell sind wir ja werbefrei. Das ist auch gut so, dass wir das sind. Ja. Also das,
das fällt dann raus. Also wenn ich Werbung machen will, geht das nicht.
Das geht nicht.
Nee. Okay. Wohingegen, glaube ich, wenn du einfach Werbung besprechen möchtest, dann ist dir das...
Das ist ja dann wieder Meta.
Ja, genau, dann muss man halt einfach gucken, wie man das dann halt geschickt verpackt. Also man kann natürlich schon Werbung machen, im Falle, sag ich mal, wenn man eine Veranstaltung, man ist zum Beispiel mal DJ oder irgendwas oder macht ein Event oder so. Also Eigenwerbung, solche Geschichten und sowas, das fällt dann natürlich raus, aber Produktwerbung ist für diesen Hersteller von dieses alkoholischen Getränkes oder was auch immer,
geht natürlich.
Okay. Müssen wir natürlich unterbinden. Gab es aber eigentlich auch so noch keine Probleme,
muss ich sagen.
Was natürlich auch ausgeschlossen ist, natürlich Sachen, die gegen geltendes Recht und Gesetz natürlich verstoßen.
Schade. Ne? Ich bin ja total unfrei hier. Endlich wollte ich mich mal ausleben.
Also da gibt es natürlich auch Einschränkungen.
Ja. Ne? Aber ich meine, ist ja klar, dass jetzt nicht über dem Gesetz steht, sondern das ist
richtig.
Ansonsten kann man sich ja tatsächlich austoben. Und es ist auch wirklich, jeder hat sich eingeladen, also wer hier was machen will. Ob das jetzt, sag ich mal, nur reine Musik ist, Musikstil vorstellen, den man gerne hört oder wirklich ein Anliegen hat, was man wirklich mal den Leuten kommunizieren will.
Inhaltlich.
Das kann man eben halt hier
Und da gibt es sozusagen so einen Mindestslot, dass ich mindestens eine halbe Stunde Sendung machen muss oder eine Stunde? Oder
naja, tatsächlich so eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, das sind so die Zeiten, was wir eben halt in der Regel vergeben. Okay. Und wenn es eben halt auch mal nicht so geht, dann ist es halt
einfach mal so. Aber in dem Sinne, einmal im Monat oder sowas sind ja so Zeiten, beziehungsweise auch in größeren Abständen unter Umständen.
Ja, natürlich, klar. Ja. Es gibt also Sendungen, die kommen alle drei Monate mal oder sowas.
Ja, oder
also
paar Jahre.
Wir sagen da jetzt nicht einfach, ihr müsst jetzt jeden Monat hier ausschlagen oder so. Deswegen, wo es natürlich wichtig ist, dass natürlich, sag mal, im redaktionellen Teil in der Zeit, dass natürlich so eine Beständigkeit halt ein Stück weit auch da ist, das ist ganz klar. Ne? Mhm. Aber das läuft eigentlich ganz gut von der Warte aus.
Ja,
genau. Also ich würde sagen, da haben wir doch irgendwie einen coolen Überblick jetzt gewonnen über sozusagen die Radiotechnik.
Wir können es auch gerne alles nochmal vertiefen und nochmal.
Was hättest du denn zu vertiefen?
Wir können noch mal in die Technik noch mal einsteigen. Da gibt's
ich möchte noch kurz Menge den noch. Blick auf die Uhr lenken.
Ja, es ist gleich.
Naja, aber du weißt doch bestimmt, wie man hier von dem Pult aus da hinten dieses Ding hackt, um die Sendezeit zu verlängern.
Abzuschalten, dann kann ich an mein Handy gehen.
Oh.
Und kann das per Fernwartung quasi dann einfach mal
Remote Attack
kurz mal ausklicken. Das können wir natürlich nicht machen, weil ich weiß jetzt gar nicht, was haben wir denn als Nachfolgesendung. Wir würden hier gerne noch hinweisen. Der Monitor geht auch schon, aus. Der hat keinen Bock mehr, dem ist wahrscheinlich zu warm oder sowas. Ja, das ist übrigens auch noch so eine Falle, weil der Monitor gerade ausgeht. Die Pulte haben ja auch, ist ja jetzt alles energiesparend, das sind die Pulte auch und die schalten sich dann auch irgendwann mal.
Hatten wir auch schon die Erlebnisse.
Oder werden die Leute mal ganz panisch und denken, um Gottes Willen, jetzt ist alles kaputt. Nee, aber ist alles schön.
Ja. nachzuhören in
alles einigen Sendungen. Alles ist gut, genau. Kommt gut. Alle vorbei zum OKJ, macht ja. eure eigene Sendung.
Wenn ihr Lust habt,
genau. Ich kann das nur empfehlen. Also genau,
ja wirklich, du hast zwei Sendungen.
Genau, ich habe zwei Sendungen und das ist wirklich sehr gut. Also dann ich kann da nur Werbung machen, um in den OKJ zu kommen.
Okay, also dann tschüss.
Also ich danke euch und ja,
bis zum nächsten
Mal. Vielen Dank für die Zusammenarbeit.